Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins. Genau, die Miami Dolphins, der Franchise, die als einziges Team in der NFL weiterhin eine Perfect Season haben wird, denn die Teams, die ungeschlagen waren, haben überraschenderweise tatsächlich verloren. Also wirklich überraschenderweise verrückte Zeiten. Und ja, wenn es heißt Dolphins, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Ja, danke für die Alleinunterhaltung letzte Woche übrigens, nachdem keiner konnte irgendwie.
Ich finde das immer so seltsam. Also ich habe das jetzt nicht zum ersten Mal alleine gemacht. Ich glaube, das ist das dritte oder vierte Mal, dass ich allein vor dem Mikro saße. Und ich kann nur sagen, man kommt sich wie so ein Bekloppter vor, wenn man sich selber bzw. mit der Wand redet, finde ich.
Nee, also ich glaube, ich halte ja öfter Präsentationen und ich meine, das ist ein anderes Umfeld und man sieht Leute, man sieht nicht allein ein Mikro, aber ich habe auch schon Webinare gegeben und ich bin damit inzwischen so fein. Und gerade ich halte ja vor internationalen Gästen und so auch Vorträge. Es ist halt, wenn du von einem deutschen Publikum sprichst, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, aber meine Erfahrung ist, deutsches Publikum oder deutschsprachiges Publikum tendiert dazu, weniger bis keine Fragen zu stellen, während man bei internationalen Geschichten immer Diskussionen hat. Mag vielleicht auch nur meine Erfahrung sein, aber super witzig.
Ich wollte gerade sagen, wir könnten jetzt komplett drüber reden, aber es ist, glaube ich, nicht Thema des Podcasts, oder?
Nee, aber finde ich cool und wie gesagt, danke, dass du es getan hast, so kurz auf knapp. Und Legenden zufolge ist Tobias immer noch ausgesperrt irgendwo in einer Zelle in der Nähe des Stadions, weil man hat ihn nach dem ersten Quarter aus dem Stadion entfernt. Also anders kann ich mir den Turnaround der Dolphins nicht erklären, nachdem ihr ja wisst, was Tobi für einen Rekord hat bei den Dolphins. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, also man weiß es nicht. Anders, wie gesagt, eigentlich wollte er hier sein, aber gerade ist er noch nicht. Vielleicht kommt er im Laufe der Folge. Ihr werdet es hören. Aber was euch in dieser Folge erwartet, sind die News rund um die Miami Dolphins. Dann gibt's natürlich das Roundup von Micho und die Review zum Spiel der Dolphins gegen die Carolina Panthers. Und dann haben wir auch wieder einen Gast zu Gast, bei dem ihr etwas über die Philadelphia Eagles fragt. Und Micho wird am Donnerstag, also am Donnerstag kommt die Folge raus, am Donnerstagabend ist Micho zu Gast. Ich denke, die Folge der Eagles kommt dann entweder Donnerstagnacht oder Freitag raus. Da könnt ihr dann die andere Seite nochmal genauer hören. Und das wollte ich schon mal am Anfang der Folge gesagt haben. Und damit, ja, würde ich sagen, starten wir in die News rein. Es gibt gar nicht so wahnsinnig große News. Ich glaube, wir haben einmal das Thema kurz Connor Williams. Da können wir in der Review aber auch nochmal drauf schreiben. Aber Connor Williams scheint Woche zu Woche zu sein und nicht Day to Day. Und dementsprechend ist das ein Thema, wo wir dann in der Review aber nochmal drauf kommen werden, weil er hat ja nicht gespielt. Aber Jalen Ramsey wird heute am Mittwoch wieder trainieren. Damit öffnet sich das 21-Tage-Fenster und für das Reaktivieren von der IR, das heißt, innerhalb der nächsten 21 Tage müssen die Miami Dolphins Jalen Ramsey in den Kader aufnehmen oder er bleibt den Rest der Saison auf IR. Und das, Micho, könnte bedeuten, dass wir Jalen Ramsey in Deutschland, in Frankfurt, gegen die Kansas City Chiefs sehen. Glaubst du da dran?
Ehrlich gesagt, nein. Auch wenn er wieder trainiert und so weiter, das ist schon verdammt schnell. Das sind, glaube ich, 3-4 Wochen vor dem Plan und dann soll er auch noch komplett fit sein und so weiter und so fort. Ich lehne mich jetzt mal schon mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass es nicht von Jalen Ramsey abhängt, ob wir die Playoffs erreichen. Es könnte aber durchaus von Jalen Ramsey abhängen, einen tiefen Playoff-Run zu zeigen. Und ich glaube, das wissen auch die Coaches, das wissen auch die Verantwortlichen. Und sollte jetzt nicht alles schief gehen, werden wir da wahrscheinlich kein Risiko eingehen, vermute ich.
Ich sehe es anders.
Verdammt früh.
Ich glaube, er wird spielen in Deutschland. Einfach, weil die Dolphins und ich, der gleiche, ich habe es ja auf Twitter geretweetet. Ich ziehe das einfach durch mit Twitter. Und zwar, dass sich dieses Fenster öffnet. Der erste Kommentar war auch, ja, ich hoffe, die Dolphins überhasten das nicht. Und ich muss sagen, diese Saison habe ich da wenig Schmerzen bei, weil die Dolphins haben Armstead nicht überhastet zurückgeholt. Die Dolphins haben mit Connor Williams nicht irgendwas getrieben, was sie nicht treiben sollten. Ist halt unglücklich, dass er der belastet, also dass er jetzt wieder verletzt ist. Aber das hat nichts damit, dass die Dolphins ihn schnell zurückhaben wollten. Wir haben Jalen Phillips nicht spielen lassen und haben ihm im letzten Spiel einen Snap-Counter gegeben, weil er hat nicht so viel gespielt, dass, wie er normal gespielt hat. Das ist ein klares Thema. Und dann haben wir es auch mit Jalen Waddle getan und ihn runtergeholt, anstatt jetzt nicht im Spiel gegen die Giants. Aber dementsprechend, ich glaube, dass die Dolphins ihn nächste Woche mit zurückholen und dementsprechend vielleicht nicht nächste Woche spielen lassen, sondern tatsächlich mit nach Deutschland holen. Und dann schaut man mal, was passiert. Aber ich glaube tatsächlich, dass er zumindest ein, zwei Snaps vielleicht vor der Bye Week bekommt. Es wäre, also ich fände es cool. Ich kann mir das auch vorstellen, dass er vor der Bye Week zurückkommt, wenn er jetzt reaktiviert wird. Oder, ah, das wäre jetzt ein kleiner Downer, wenn er tatsächlich erst nach der Bye, also erst in Anführungsstrichen, weil er ist ja deutlich vor dem Genesungsplan. Ich kann mir aber vorstellen, dass das vorher passiert. Und ich glaube auch, dass die Dolphins da zumindest nichts überhasten. Wenn er spielt, dann ist er auch fit. Also das, glaube ich, kann man
da kann man von ausgehen, willst du sagen.
Genau, das war das, was ich sagen wollte. Und ja, das ist dazu gesagt. Und ja, das war eigentlich auch schon die einzige News. Und von der einzigen News, ich habe gesagt, wir wissen nicht, ob er aus der Zelle, wo ihn die Dolphins-Verantwortlichen hineingesteckt haben, weil das erste Quarter komplett in die Hose ging und man gesehen hat, dass er im Stadion ist. Tobi hat es dann doch geschafft. Moin, Tobi.
Moin. Ich bin leider, also um das mal so zu sagen, vor anderthalb Stunden nach Hause gekommen, habe mich leider auf die Couch gelegt und bin eingepennt. Deswegen bin ich vor einer Minute aufgewacht.
Ich habe es gecallt. Ich habe es gecallt mit mich im Vorgespräch. Ich habe es gecallt. Herrlich. Ich habe den Leuten ja schon versprochen, weil es gab diese Woche keine Twitch-Preview von mir. Letzte Woche war ich einfach unterwegs. Diese Woche war ich einfach angeschlagen. Ich war krank und ich habe den Leuten jetzt schon eine Raucherstimme versprochen. Die kriegen sie jetzt gerade nicht mehr, weil heute das irgendwie deutlich in die richtige Richtung ging bei mir. Aber Tobi, du klingst schon so ein bisschen, als hättest du ordentlich gezecht. Was ist da los?
Also ich muss tatsächlich sagen, teilweise liegt dann der AC an der Klimaanlage, in Flugzeug, im Haus und so weiter und so weiter. Teilweise liegt's daran, dass es Sonntag echt wild war, aber ich habe mich in den letzten Tagen tatsächlich ein bisschen in Anführungszeichen zurückgehalten. Also wir haben schon gut gefeiert, wir haben schon gut was gemacht, aber es war alles noch im Rahmen.
Ja, das sagt man dann natürlich so. Und Tobi, in welcher Zelle wurdest du denn dann aufbewahrt bis zum Ende des Spiels?
Tatsächlich war's so, dass sich die Mannschaft dann irgendwann gedacht hat, ach komm, ist doch scheißegal, ob der auf der Tribüne ist oder nicht. Es kann nicht sein, dass wir uns da so von der 32. besten Mannschaft auf dem Papier schlecht aussehen lassen. Sie haben sich dann wahrscheinlich auch nach der dementsprechenden Ansage, das hat man schon auch im Stadion gesehen, dass gerade auch in der ersten Viertelpause der Coach die Mannschaft nochmal zusammengeholt hat und wahrscheinlich ihnen klar gemacht hat, dass es nicht so einfach werden würde, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben.
Offensichtlich. Aber bevor wir dann gleich in die Review gehen und du dann natürlich auch quasi deine Live-Eindrücke schildern kannst, weil da wird jetzt, du wirst ja Buch geführt haben. Alles andere wäre ja, warum schicken wir dich sonst rüber? Ja, warum schicken wir dich sonst rüber?
Natürlich.
Gehen wir erst in das Roundup. Micho, welche verrückten Thesen hast du heute für uns mitgebracht?
Ja, es lag natürlich auf der Straße, beziehungsweise die ganze Saison geht es irgendwo immer um dasselbe. Es ist gar nicht so einfach, immer was Neues zu finden. Aber Rico, dann habe ich direkt schon, wenn du schon danach fragst, direkt schon das allererste für dich. Jetzt muss ich dir nur eben gucken. Genau.
Ja?
Giants, die Kämpfer mit Herz trotzen dem Quarterback-Ausfall. Sie verpassen die Sensation gegen die Bills nur knapp. Ist der wahre Star Brian Daboll?
naja, ich sage mal so, wenn Tyrod Taylor genauso performt wie Daniel Jones, dann sagt das vielleicht auch etwas über Daniel Jones aus. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich meine, dass ich Daboll für einen wahnsinnig guten Coach halte und das, was er mit Josh Allen bei den Bills gemacht hat, also jetzt nicht bei dem Spiel, sondern in der Entwicklung von Josh Allen, das ist einfach ein sehr, sehr guter Head Coach. Die Giants, und wir hatten es ja auch in der Preview zum Spiel gegen die Giants hier, wo wir den Emil da hatten, das ist einfach wahnsinnig bitter, dass du Daniel Jones diesen Vertrag gegeben hast. Und ja, ich glaube, dass die Giants vielleicht besser dran wären, wenn sie nächstes Jahr einen Quarterback früh draften oder irgendwie für einen Quarterback traden können oder. Da wird es ja vermutlich irgendwelche Möglichkeiten geben. Aber Pech gehabt. Und ja, ich glaube, dass das einfach, wie gesagt, die Bills sind da, haben den Sieg festgehalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann natürlich so lange Holding Calls betreiben, bis ein Schiedsrichter das mal nicht sieht. Das haben die Bills gemacht, sind damit davongekommen, ist ärgerlich. Muss man vielleicht auch anders machen, dafür, dass Tyrod Taylor auch in der ersten Halbzeit einfach das schlechte Time-Management vor der Endzone hatte. Ich glaube, dass eher die Bills einfach so wankelmütig sind, dass sie nicht stabil genug sind, um wirklich auch die Playoffs komplett gerade zu ziehen. Das ist so ein bisschen den Eindruck, den ich von dem Spiel gehabt habe. Weniger irgendwelche Eindrücke über Brian Daboll, sondern eher, dass die Bills nicht stabil genug sind, um 3-4 Playoff-Spiele in Folge gewinnen zu können. Das ist mein Eindruck, den ich quasi seit der Spanne von unserem Spiel gegen die Bills bis zu dem Spiel der Giants gegen die Bills einfach von diesen Bills habe. Und das ist, glaube ich, mein Takeaway aus dem Spiel. Brian Daboll halte ich aber trotzdem für einen sehr, sehr guten Head Coach.
Tobi, die Texans im Aufwind vom Sorgenkind zum Überraschungsteam. Der Sieg gegen die Saints katapultiert Houston in die Liga Mitte. Strouds Fehler kann den Triumph nicht stoppen.
Was möchtest du jetzt davon von mir hören? Was ich kann, muss dir ganz ehrlich sagen, also
auf dem Weg irgendwas mitbekommen hast vom Rest des Tages.
Tatsächlich von den Texans gegen die Saints habe ich nur wenig mitbekommen. Da kenne ich in erster Linie nur das Ergebnis, was in den USA viel mehr Thema war die Tatsache, worüber ihr gerade gesprochen habt, dass Tyrod Taylor eindrucksvoll gezeigt hat, dass er kein Starting Quarterback der Liga mehr wird, wenn er kurz vor der Halbzeit das Play, was der Trainer called, ändert und dann durch seine Entscheidung dafür sorgt, dass sie eben nicht vor der Halbzeit noch punkten. Also das hat in Amerika große Wellen geschlagen.
Ja gut, da hat Rick Bär gerade eben schon was zu gesagt.
Ich musste gerade so lachen. Das ist, kennt ihr diesen, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet und man auf Lücke lernt, ja,
Nico,
und dann
Nico,
fragen einen
irgendwo ist das hier Hobby. Jetzt fange ich damit an, dass ich einen auf Lehrer hier machen muss.
Nein, das will ich gar nicht sagen. Das, aber weißt du, das ist der Prüfer oder die Prüferin fragt, ja, können Sie uns das und das bei, also das Immunsystem whatsoever vom Elefanten erklären, und der der die Prüfung ablegen muss oder die Prüfung ablegen muss, sagt, also das ist beim Elefanten ähnlich wie bei der Maus, und bei der Maus ist das so und so, und fängt dann an, von der Maus zu sprechen anstatt von dem Elefanten. So war die Antwort von Tobi gerade. Also ja, die Texans, ja, da habe ich nichts gesehen, aber bei den Entschuldigung, fand ich jetzt einfach unheimlich witzig, und vielleicht ist das auch einfach mein Humor, den natürlich alle teilen. Es ist nie so, dass ich manchmal alleine über meine Witze lache, aber das wollte ich einfach mit euch teilen. haben wir ein bisschen Spaß hier in der Bude. Ja.
Ja, aber Tobi, dann kannst du mir vielleicht eins beantworten. Du hast ja die Wochen vorher mitbekommen. Hier in Deutschland werden jetzt mittlerweile die Texans teilweise zu Playoff-Kandidaten hochgejazzt. Und dann sagt man eben auch Trotz Stroud, obwohl er so ein Rookie-Quarterback ist, der hat jetzt zwar seine erste Interception geworfen, aber trotzdem sind es Playoff-Kandidaten. Sie sind aber nur im Liga-Mittelfeld. Sie sind ziemlich genau, wenn man sich die Standings anguckt, 16. Was glaubst du, wie weit oben geht's für die, nach oben geht's für die Texans? Oder kann es nach oben gehen?
Also ich glaube nicht, dass sie in der starken Conference, in der sie sich befinden, die Playoffs schaffen können. Das, da gehe ich nicht von aus. Was sie halt gut machen, ist, dass sie so ein bisschen mit ihrem Image spielen und die Chancen, die sie bekommen oder die Chancen, die ihnen auch die anderen Teams geben, halt relativ konsequent ausnutzen. Also gerade auch die Saints hätten das Spiel ja eigentlich locker, was heißt locker, aber hätten es ja eigentlich gewinnen können und gewinnen müssen, aber naja, sie haben halt die Tür immer offen gelassen und haben dann nicht so performt, wie man es ihnen wirklich auch zugetraut hätte. Und wenn dann Ballverluste dazukommen und eben dann die Möglichkeiten gegeben werden, dann sind die Texans offensichtlich in der Lage, sich da so zu fokussieren und so zu konzentrieren, dass sie das auch ausnutzen können.
Okay. Rico, letzte Schlagzeile. Browns zerlegen die Unbesiegbaren. Es ist eine 49ers-Katastrophe. Purdys Fiasko und Offensivdesaster lassen San Francisco erzittern. Cleveland dagegen feiert eine Defense-Party.
Ja, ich denke, dass die Browns einfach eine ekelhaft krasse Defense haben. Und wenn die gesund bleibt, dann muss man leider mit den Browns auch immer rechnen. Ja, leider, ich denke, warum ich leider sage, ist allen bewusst. Und das trotz dessen, dass sie halt vielleicht sogar mit dem auf Quarterback offensichtlich ist scheißegal, wer da spielt. Ja, da ist ja gar keiner gut bei denen. Dementsprechend, ja, trotz dessen, ja, und auf der Seite der 49ers war es natürlich Pech, dass die Debo Samuel und Christian McCaffrey wegbrechen. Und dann sieht man halt irgendwann doch, dass trotz des herausragenden Schemes einfach Brock Purdy nicht der Quarterback ist, der dir so viel generiert, dass das irgendwie zu retten wäre. Ich meine, das ist, als wenn bei uns zum Beispiel Tyreek Hill und vielleicht Berrios ausfallen würde. Ja, die 49ers haben auch immer noch ein, zwei Spieler, die auf hohem Niveau spielen können. Aber irgendwann reicht es nicht mehr für das Scheme. Und das ist dort passiert. Und ja, ich denke, dass das so ein Spiel ist, wo man gesehen hat, warum Brock Purdy kein Top-10-Quarterback ist. Ja, ich meine, Adrian muss ja auf Twitter. Die 49ers sind ja quasi die neuen Dolphins, wenn wir die Diskussion um Purdy beobachten und wie die Diskussion damals um Tua geführt wurde. Wenn man sich das anschaut, dann ist das ja ähnlich gelagert. Nur, dass die Dolphins-Fans inzwischen bei Tua ein bisschen ruhiger geworden sind und einfach auch, ich glaube, das Verständnis für das Scheme der Dolphins deutlich größer bei den Dolphins geworden ist, um zu sehen, wie es ihm hilft, weil wir eben die Zeit von Brian Flores kennen und deren Ideen von Offense und der Offense-Coordinator. Dementsprechend ist das einfach ein Unterschied. Und ich glaube, dass die Browns bis ans Ende der Saison vermutlich um den Playoff-Spot kämpfen werden, einfach aufgrund dieser Defense. Und bei den 49ers habe ich jetzt keine Angst um die 49ers. Ja, sei denn, bei denen fallen irgendwann alle Playmaker aus, dann muss man sich Gedanken machen, aber das muss jedes Team. Wenn dir dein Top-Wide-Receiver ausfällt und dein Top-Running-Back, dann ist das einfach irgendwo sehr schwer zu kompensieren. Und wenn die anderen Spieler dann auch angeschlagen sind, dann ist das einfach sehr, sehr schwierig. Und gerade im Spiel das nochmal umzubiegen. Ich meine, wir haben darüber gesprochen bei unserem Spiel gegen die Bills, wo Armstead dann raus ist. Das ist einfach super, super schwierig. Ja, da dann noch was gerade zu ziehen. Aber es passiert. Die 49ers hatten die Möglichkeit. Der Drittrundenpick hat als Kicker nicht geliefert. So, ich meine, können wir auch mal drüber reden, ne? Drittrundenpick, Kicker und verschießt zwei Field Goals. Und die Dolphins-Fans meckern immer über Jason Sanders. Ich meine, wir machen ja keine Field Goals mehr, wir scoren einfach nur Touchdowns. Dementsprechend ist das eine andere Diskussion. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich denke, dass die 49ers trotzdem immer weiter auf ihrem Path bleiben und dass die sich auch easy für die Playoffs qualifizieren werden.
Ja, dann soll es das jetzt auch soweit vom Roundup gewesen sein. Ich finde vielleicht als Bemerkung so zwischendurch, die Storylines sortieren sich so allmählich. Es könnte sein, dass es quasi fast jede Woche neu gibt, dass die Liga sortiert sich so allmählich. Und deswegen ist es zum Teil so, dass es immer nur einzelne Ausreißer sind. Vieles hat sich erledigt. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber tatsächlich kann man jetzt nach über einem Viertel der Saison schon eindeutige Dinge erkennen. Und das schlägt sich halt eben auch im Roundup nieder.
Ja, ich denke, es gibt ja immer, wir kommen jetzt langsam in die Richtung zur Hälfte der Saison, was ja auch schon wieder krass ist. Wir haben jetzt Woche 7, in 2 Wochen ist dann Woche 9. Da ist die Hälfte der Saison dann schon wieder rum gewesen. Und dann geht's quasi, dann vergleicht man ja quasi erste Saisonhälfte, zweite Saisonhälfte. Dann gibt's die Teams, die sich in der zweiten Saisonhälfte stark verbessern. Es gibt die Teams, die in der zweiten Saisonhälfte irgendwie das Schwächeln anfangen. Und das sind dann die Storylines sozusagen. Und in dieser Zeit ist halt so, ja, okay, es sortiert sich. Dann gibt's einzelne Überraschungen, wie du schon richtig gesagt hast, Micho. Und dann ist das Ganze auch schon, ist die ganze Saison schon wieder vorbei. Dann ist der Super Bowl. Dann haben die Dolphins gewonnen, alle sind glücklich und wir starten in die neue Saison. Madden, NFL durchgespielt, dementsprechend easy peasy. Gut, damit, wie schon angekündigt, gehen wir jetzt in die Review zum Spiel der Miami Dolphins gegen die Carolina Panthers. Man lag schnell mit 14-0 zurück und führte dann schnell 21-14 zur Halbzeit. Verrückt, und am Ende kommt man mit einem 42-21 wieder ein 3-Touchdown-Abstand gewonnen. Und ich sag mal, der Touchdown der Panthers war dann in der zweiten Halbzeit einfach eine Mike-White-Interception mit einem Pass. Und das ist ausgerechnet dann Pick 6. Bitter, bitter, bitter. Aber nichtsdestotrotz, Tobi, ich würde einfach mal mit dir diese Woche anfangen, aufgrund dessen, dass du ja auch im Stadion gewesen bist. Kannst du uns gerne von deinen Eindrücken einfach schildern, erstmal, und dann nachher auf das Spiel zurückkommen, auf die Analyse. Wenn du Sachen zur Analyse hast, dann gerne. Und ja, hau doch einfach mal raus.
Also der Spieltag an sich hat dankenswerterweise, dank unserer Kontakte und auch der Dank von dem Danny Johnson, der CEO von der TPP Dolphins Gruppe ist, morgens um 7 bei 7-Eleven angefangen. Wir haben Bier fürs Tailgating geholt und Danny hat uns die Möglichkeit gegeben, eine Tailgating-Experience von Anfang bis zum Ende mitzuerleben. Das heißt, wir waren nicht nur buchstäblich, sondern auch tatsächlich die Ersten auf dem Parkplatz. Wir waren eine halbe Stunde, bevor man überhaupt auf den Parkplatz gehen konnte, da. Wir haben den Jungs von TPP und den Freunden von Danny beim Aufbauen des Tailgatings geholfen. Das geht um 8 Uhr oder 7:45 haben wir angefangen, damit um 9 Uhr das Tailgating starten kann. Um 8:30 hatte ich dann die erste Frozen Margarita in der Hand und wenn ich jede davon mitgenommen hätte, die mir angeboten wurde, hätte ich das Spiel sicherlich nicht miterlebt. Also
so, okay. Also wir wissen, Tobi hat es zumindest ins Stadion geschafft und nach dem ersten Viertel war er einfach so voll, dass er nicht mehr weiß, ob er da war.
Das nun nicht gerade, also bei 35 Grad im Schatten bin ich dann ab 10:30, 11 dazu übergegangen, zwischen Wasser einzubauen und meinen Alkoholkonsum dermaßen zurückzuschrauben, damit einfach auch der Kreislauf und der Körper das Ganze mitmacht. Also das ist schon ein Erlebnis da in der Hitze. Und ich meine, wir haben im Schatten gesessen. Dann, was ich beeindruckend fand und was vielleicht sogar noch beeindruckender war als das Spiel, war King Bell. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland überhaupt irgendwie Thema war. Das war, ich glaube, ein 13-jähriger Junge, der die Nationalhymne singen durfte. Jeder hat sich gedacht, oh, okay, der hat jetzt da irgendwie so einen Community-Preis gewonnen, darf die Nationalhymne singen und alles ist gut. Dann fängt er an zu singen und das ganze Stadion kriegt eine Gänsehaut. Also das war eine Stimmung unfassbar, was der junge Mann da aus seinem Körper rausgeholt hat. Also da hatte ich als Nicht-Amerikaner Gänsehaut. Das war schon schwer beeindruckend. Und zum Spiel. Man hatte im ersten Quarter so den Eindruck, dass die Dolphins nicht ganz konzentriert waren. Bestes Beispiel war der Rückwärtspass von Tua auf Mostert. Irgendwie waren die beiden da auf völlig unterschiedlichen Wegen. Was ich geglaubt habe, gesehen zu haben, war die Tatsache, dass es ein Trickspielzug werden sollte, dass Tua den Ball bewusst zu Mostert zurückgeworfen hat, damit Mostert dann von sich aus einen Forward Pass spielen kann. Das hat dann nicht funktioniert. Raheem Mostert war noch so geistesgegenwärtig, dass er, als der Ball an ihm vorbeigeflogen ist, da noch hinterhergesprungen ist, weil zählt ja auch in der Statistik als Fumble. Und wenn die Panthers nur ein bisschen schneller gewesen wären, hätten sie da locker auch da schon den Ball gekriegt. Wir haben die Panthers aussehen lassen wie eine Top-Offense, weil weder die Defense auf dem Platz war, noch die Offense so wirklich das gespielt hat, was sie spielen kann. Und ich habe ja eben schon von der Standpauke erzählt, die man von oben von den Plätzen relativ gut sehen konnte. Man hatte, und auch selbst ich hatte nie den Eindruck, auch als wir 14-0 hinten waren, dass es in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden kann. Nur da haben sich die Dolphins dann zusammengerissen und auf das konzentriert, was sie spielen können. Und dass CJ Stroud als Rookie natürlich auch noch nicht so weit ist, dass er eine Offense über ein ganzes Spiel lang perfekt leiten kann, ist auch klar. Man hat so gesehen, der junge Mann hat über alles das, was so über die kurzen Pässe hinausgeht, immer noch ein bisschen Probleme, die Dinger vernünftig an den Mann zu bringen. Bis auf Adam Thielen hatte er auch ja dann nicht so die reliable Anspielstation, dass man da mehr hätte draus machen können. Chuba Hubbard hat gut ausgesehen für seine Verhältnisse. Da haben wir gerade am Anfang die Mitte des Feldes relativ weit offen gelassen, um da Möglichkeiten erübrigt, dass die Carolina Panthers eben am oberen Limit ihrer offensiven Spielkultur spielen können. Und das hätte sicherlich gereicht, wenn es so weitergegangen wäre, wenn das mit den Fehlern und Ungenauigkeiten und Unkonzentriertheiten so weitergegangen wäre. Man hat aber gemerkt, dass gerade nach der Viertelpause, wie gesagt, so ein Ruck durch die Mannschaft und auch durch das ganze Stadion geht, dass man gemerkt hat, aha, jetzt haben sie den Drive raus, jetzt haben sie ihre 100% gefunden, und ab da war klar, dass Carolina in dem Spiel keine Chance haben würde.
Alles klar, aber also klingt auf jeden Fall cool, auch morgens, ja, so früh. Das ist ehrlich früh. Ich meine, man ist natürlich gerade, wenn man als Fan dort ist, diese Experience Tailgating dann so nah zu erleben. Richtig coole Geschichte. Und ja, Danny, jemand, der auf jeden Fall viel für die Dolphins-Community dort auch tut, gerade in Zusammenarbeit, sondern quasi im Austausch mit der deutschen Community. Herrlich, schön, dass das so gut funktioniert hat. Und cool, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und dann würde ich sagen, Micho, was sagst du zum Spiel der Dolphins gegen die Panthers?
Ja, also ganz klar muss man sagen, im ersten Viertel habe ich echt gedacht, was ist da los? Aber so wirklich Angst hatte ich nicht. weil wir haben im Moment die explosivste Offense der NFL und explosiv heißt, dass wir halt sehr, sehr schnell scoren können. Und was heißt das eigentlich letztendlich für die Teams? Was heißt, dass jedes Team gegen uns, wenn wir denn zumindest performen, am Limit spielen muss. Das heißt, sie müssen Force Downs ausspielen. Sie dürfen sich nicht mit Field Goals zufrieden geben. Sie dürfen sich auch nicht ausruhen, wenn sie jetzt, sage ich mal, 14 Punkte haben, das Clock-Management langsam runterzuspielen. Punts, also das Game um Field Position, ist nicht mehr so wichtig, weil wir eben innerhalb der Lage sind, mit ein, zwei Plays plötzlich das ganze Spielfeld zu überbrücken. Und das führt natürlich dazu, dass der Gameplan umgestrickt werden muss und dass das deutlich fehleranfälliger wird, oder beziehungsweise der Spielraum für Fehler, der Gegner wird deutlich kleiner. Und das hat man, finde ich, gegen die Panthers am ganzen Verhalten der Panthers gesehen. Und auch am Verhalten der Dolphins. Wir sind ruhig geblieben. Wir sind ruhig geblieben, auch wenn es nicht optimal lief. Das war schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist das Run-Game. Wenn ich mir hier die durchschnittlichen Yards per Carry angucke, Raheem Mostert 6,67, Christopher Brooks 4,67, Salvin Ahmed auch 3,83. Und jetzt muss man 3,83 Yards mal hochrechnen. Drei Downs, 3,83 Yards sind über 10 Yards und damit ein neues First Down. Das heißt, unser Run-Game ist halt eben in der Lage dazu, egal welcher Spieler da ist, erstmal weit nach vorne zu kommen. Dass Devin Achane mit seinem Speed natürlich mehr herausholen kann, ist auch klar. Aber auch ein Christopher Brooks und Salvin Ahmed haben bei diesen Average Yards per Carry, das ist tatsächlich nicht verkehrt. Das heißt, zumindest der Drop-Off ist, wie auch vermutet, nicht so riesig. Darauf können wir weiter aufbauen. Weiter. Ich glaube, wir brauchen gar nicht drüber reden. Tyreek Hill. Also, wenn er gesund bleibt, ist es für mich vielleicht seit langer Zeit mal wieder einer, der nicht über, beziehungsweise einer, der auf jeden Fall in die Diskussion um den MVP eingreifen kann. Erster Nicht-Quarterback seit langem, der das wirklich kann. Also, Adrian Franke hat es auch gesagt, wir werden einen 2000-Yard-Receiver erleben, und zwar einen, der eine höhere oder mehr Yards per Game schafft, als damals, als es ein Spiel weniger war. Das heißt, im Prinzip kommt es gar nicht so sehr auf die reine Yardzahl an, da wir ein Spiel mehr haben, sondern wirklich diese Yards per Game. Das ist ein echter Rekord. Das ist wirklich ein echter Rekord. Noch eine positive Sache, die auch die Offense betrifft, ganz klar, Durham Smythe. Auch das habe ich mit Rico während des Spiels zwischendurch geschrieben, beim Touchdown von Mostert, wo ich dann ganz klar gesagt habe, so sieht das aus, wenn man einen Tight End hat, der blocken kann und eben kein Gesicki. Ich meine, Rico hat dann ganz zu Recht geantwortet, ja gut, Gesicki war kein Tight End, sondern ein großer Receiver. Das stimmt. Aber genau das ist das, was ich da immer vermisst habe, dass man halt eben ihn wirklich auch dabei dementsprechend einsetzen kann. Positiv noch in der Offense oder negativ eher in der Offense, wie man es nimmt, ist Mike White. Mike White hat dieses eine Play gehabt, was direkt mit einem Pick 6 geendet ist. Und das Scheme war trotzdem soweit gut gemacht. Aber da sieht man einfach den Unterschied zwischen Tua und Mike White. Und das ist mehr als nur ein Level. Mike White hat quasi telegrafiert, wo der Ball hinkommt. Dann greift das Scheme nicht. Wenn du als Spieler oder als Quarterback, und das betrifft dann auch die Geschichte mit Brock Purdy, die wir vorhin hatten, nicht in der Lage bist, das Scheme dementsprechend in der notwendigen Geschwindigkeit umzusetzen und auch in der notwendigen Art und Weise zu agieren, dass du die Defense und die eigene Offense auch mit lenken kannst, dann ist so ein Scheme auch ganz schnell zerlegt. Und das ist bei dem Pick 6 einfach nur passiert. Natürlich kann so ein Fehler passieren und es ist maximal unglücklich, wenn man ein Play auf dem Feld ist und das passiert dann sofort. Aber es zeigt meiner Meinung nach eben den Unterschied, warum Mike White halt Backup ist und Tua nicht, weil er besser ist. Was die Defense angeht, wir lassen immer noch zu viel zu. Ich finde es, also für mich ist es so ein bisschen erschreckend, dass wir noch so viel zulassen. Ich glaube, gerade gegen so ein schwaches Team wie die Panthers hätte man das ein bisschen besser in den Griff kriegen können. Gerade im ersten Viertel, trotz allem, wenn ein Shabbat Hubbard 88 Yards hat, das ist schon eine gute Zahl. Und eigentlich sollte in einem Spiel, wo wir so überlegen sind, sollte das nicht passieren. Klar, später, wenn wir führen, müssen die Panthers passen, können weniger laufen und so weiter. Aber auch da habe ich zwei, dreimal das Gefühl gehabt, das wäre auch anders gegangen. Bradley Chubb, du hast es auch gesagt, Rico hat mich endlich erhört. Er hat einen Sack gehabt. Dankeschön, das finde ich schon mal positiv. So habe ich mir das erwartet. Aber was ich auch wieder sehr gut fand, ist eine Geschichte, die man die man immer wieder fordert, und das ist der Druck durch die Mitte. Christian Wilkins, Zach Zieler, beide mit Sacks, Christian Wilkins auch mit zwei Sacks. Der Druck durch die Mitte, das mag kein Quarterback, wirklich keiner. Man ist schnell da, das Play hat keine Zeit, sich zu entwickeln. Gleichzeitig, wenn man durchkommt, es gab ein Handoff, wird auch im Backfield normalerweise dann was gestoppt. Und es ist gut, dass der Druck durch die Mitte da kommt. Dadurch sind wir jetzt im Moment nicht allein auf AVG angewiesen, der jetzt mal ein unauffälligeres Spiel hatte. Ja, ich fand den Spitznamen auch sehr nett, den er bekommen hatte, Goldlöckchen, wobei Rico ja darauf besteht, dass er keine Locken hat. Trotzdem ist die Defense noch nicht da, wo ich sie gerne hätte oder haben wollen würde. Cam Smith hat Snaps bekommen. Das ist auch positiv. Das heißt, er wird langsam herangeführt. Auch das wird immer besser. Was gibt's zum Spiel sonst noch zu sagen? Ja, Kendall Lamb. In Abwesenheit von Terron Armstead macht der einen Mega-Job. Genauso wie Liam Eikenberg tatsächlich Connor Williams hat vergessen lassen, in Anführungszeichen. Es gab keinen Sack gegen Tua. Wenn ich das richtig im Kopf habe, aber da wird Rico mich mit Sicherheit gleich korrigieren, falls es doch einen gab und ich das verpasst habe. Aber ich meine, es gab keinen Sack. Das heißt, die O-Line hält. Aber die Panthers, trotz Brian Burns meine ich, Entschuldigung, sind einfach nicht der Maßstab. Und das sind die beiden Schwachstellen, die werden dann nächste Woche wahrscheinlich ganz extrem getestet werden. Von daher hake ich das Spiel ab als, ja, wir haben den Gegner nicht mit 50 Punkten oder noch mehr geschlagen. Wir haben ihn aber eindeutig dominiert. Und für ein Team mit unseren Ambitionen müssen wir das auch so tun.
Ich würde dich in erster Linie bestätigen, es war kein Sack gegen Tua. Und was man noch sagen kann, ist, die Dolphins haben insgesamt laut PFF sowieso nur 4 Pressure zugelassen. Und das war, da war kein Quarterback-Hit dabei. Das waren 4 Hurries. Die gehen einzeln, kamen. Mostert hat einen, Austin Jackson hat einen, Isaiah Wynn hat einen und Kendall Lamb hat eben einen. Und man muss halt sagen, der Gameplan der Dolphins, Brian Burns so aus dem Spiel zu nehmen, das ist einfach ganz stark. Also die Panthers im Vergleich haben 16 individuelle Pressure zugelassen. Und das ist schon, muss man schon sagen, ist auch von der Defense, man kommt so langsam, würde ich sagen. Man hat natürlich immer noch sehr, sehr viele Punkte zugelassen. Über die Saison jetzt gesehen, wenn ich mir die PFF-Grade der Offense aber anschaue, da hat die Defense insgesamt eine 49,5 Grade. Das steht aktuell auf Platz 5 zwischen den Jets und den Saints. Ich würde da nicht ganz mitgehen, aber das nur mal so. Und wenn wir uns die Effizienz der Defense anschauen, dann stehen die Dolphins hier auch im Mittelfeld. Und das ist ja sowohl als auch. Also die Dolphins sind insgesamt gegen den Lauf etwas schwächer als das Mittelfeld. Gegen den Pass sind die Dolphins aber quasi der Mitte, der Median. Also wir liegen dort genau in der Mitte. Dementsprechend, ja, die Dolphins lassen noch zu viel zu. Dem würde ich zustimmen, weil wir eben gegen ein Team gespielt haben, was jetzt nicht so wirklich überragend ist, wenn man sich das anschaut. Ja, wenn ich mir hier die Offense-Werte, die Offense-Effizienz anschaue, dann sind die Carolina Panthers in beiden Werten eher im hinteren Teil der Liga zu finden und auch bei PFF sind sie dort jetzt nicht übertrieben gut gechartert. Da ist die Offense tatsächlich auf Platz 29. Das ist immer noch eine Frage, gegen wen die Panthers insgesamt gespielt haben. Wenn man sich das anschaut, dann ist das aber auch nichts Krasses. Falcons, Saints, Seahawks, Vikings, Lions. Ja, das ist keine Offenbarung, wenn ich das mal so nennen möchte. Dementsprechend muss man das alles noch mit Vorsicht genießen. Stopp.
Was das Standing angeht, also rein die Standings, sind die Lions tatsächlich auf 1.
Wieso? Habe ich Lions gesagt?
Du hast vorhin Lions gesagt, ja?
Ja, warum sage ich Lions? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ich meine, okay, ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob du recht hattest, aber das fiel mir doch ein mit den Lions, ja.
Ich meine natürlich die Panthers. Also die Panthers, logischerweise, weil wir gegen die ja gespielt haben. Entschuldigt, wenn ich da Lions gesagt habe, das sollte es nicht sein. Aber machen wir.
Du hast gesagt, gegen wen haben die Panthers gespielt?
Ach so, ja, okay. Die Lions, das kann man natürlich, waren aber das stärkste Team und sind vielleicht auch ein, ja, borderline Top 5, Top 7, irgendwie sowas, würde ich sagen. Sind auf jeden Fall ein gutes Team. Playoff-Team, würde ich sagen. Und ja, ich meine, tut mir leid, Seahawks, Vikings, das sind halt so oberes Mittelfeld und Saints und Falcons sind dann halt hinteres Mittelfeld. Also, sie haben auf jeden Fall aber selbst gegen diese Teams nicht brilliert oder halt verloren, weil sie 0 und 6 stehen. Die Dolphins haben natürlich gegen 4 Teams gespielt, die jetzt nicht so stark sind. Aber das sind eben die Spiele, die du gewinnen musst, um nachher in die Playoffs zu kommen. Da ist es egal, gegen wen du in der Saison verloren oder gewonnen hast. Hauptsache, du gewinnst deine Spiele und dann in den Playoffs ist alles möglich. Mit dem Team haben wir die Chance, jedes andere Team zu schlagen. So, das war jetzt ein Allgemeinabriss. Kommen wir zum Spiel. Gehe der Dolphins zurück gegen die Panthers. Was mir aufgefallen ist, dass man sehr ruhig war. Also selbst nach dem 14-0 dachte ich so, Leute, reißt euch zusammen. Aber wir können schnell scoren. Dementsprechend schauen wir mal, was passiert. Und dann lagen wir zur Halbzeit ja auch schon wieder vorne. Also das ging ja dann super, super schnell. Und dementsprechend habe ich mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht. Und irgendwie haben es auch viele offensichtlich erwartet, dass es so am Ende läuft. Ja, Props raus einfach an das Team, wie sich das entwickelt hat. Dann kommen wir zu den Sachen selbst. Defense, Micho, das hast du schon gesagt. Der Kollege Chubb hätte ja durchaus 2 Sacks gehabt, aber der eine Sack wurde wegen einem Defensive Holding ja zurückgezogen. Dementsprechend leider nur 1 Sack, 4 Total Pressure. Und ja, insgesamt, du hast gesagt, AVG war ruhig. Ich fand, was beeindruckend war, dass wir durch die Mitte deutlich mehr Druck generieren konnten diesmal. Also Zach Zielon und Christian Wilkins hatten ja eine Party, die hatten ja zusammen 3 Sacks. Also das war schon eine sehr, sehr gute Sache. Die Dolphins haben insgesamt 21 Pressure generiert, also individuelle Pressure. Man kann natürlich mehrere Pressure auf einem Play haben. Die Carolina Panthers sind hier bei 10. Auch da nochmal der deutliche Unterschied. Insgesamt, ansonsten, man hat gescoutet das erste Viertel. Ich fand es ein bisschen unnötig, aber ich fand es gut, dass Cam Smith ein paar Snaps gesehen hat. 5 Stück insgesamt, 4 in Coverage. Und das, ja, fand ich positiv zu bemerken. Vielleicht sehen wir ihn dann in den nächsten Wochen öfter, beziehungsweise jetzt kommt ja vielleicht Jalen Ramsey irgendwann zurück. Da bin ich gespannt, wie sich das Ganze dann einspielt, wie sich Kader Kuhu entwickelt und auch Nick Needham, der zurückkommt. Also da muss man sehen, wie die Dolphins das im Backfield machen, weil Eli Apple ja auch wahrscheinlich nicht nur Snaps außen bekommen wird. Das werden wir dann aber genauer sehen. Ansonsten muss ich sagen, ich hatte es gesagt, Jalen Phillips war mehr oder weniger auf einem Snap-Count. Der hat genau 30 Snaps von fast 70 Snaps gesehen. Das ist einfach, weil er noch nicht bei 100% war, aber er war bei weitem fit genug, um zu spielen. Und das, was er gezeigt hat, war okay. 2 Pressure, 1 Hit, 1 Hurry. Vollkommen, vollkommen in Ordnung dafür, dass er wieder zurückgekommen ist. Ansonsten, wenn wir uns das Spiel der Dolphins in der Offense angucken. Tua war Tua, er hat das Scheme diesmal wieder sehr gut umgesetzt, hat keine Fehler gemacht. 4 Big-Time-Throws, das entspricht 12,5%. Das ist einfach ein sehr, sehr starker Wert in einem Spiel. Kein Sack, also das muss man auch sagen. 2,33 Sekunden, also nur um mal ein paar Zahlen rauszuhauen, das ist tatsächlich so ungefähr sein Saisonschnitt. Also das war einfach im Rahmen. Und Tyreek Hill war natürlich wieder Tyreek Hill. Das kann man nicht anders sagen. Ich bin gespannt, wie die Dolphins weiter mit Tyreek und Jalen umgehen. Ob sich da irgendwas nochmal ändert oder ob Tyreek weiterhin diese tiefen Targets bekommt. Jalen, ja, den Einball, das war halt bitter, dass er den nicht festmachen konnte, wo er dann getackelt wurde in der Luft. Insgesamt aber auch wieder mehr gewesen zu sehen. Immerhin 9 Targets, 7 Catches, 51 Yards. 7,3 Yards per Catch oder per Reception. Das ist ja nicht ganz das, was wir von Jalen Waddle kennen, aber jeder spielt seine Rolle im Scheme. Und das ist dann manchmal so. Und insgesamt ist es einfach wieder eine hervorragende Leistung ab dem zweiten Viertel gewesen. Und ja, das ist dann, ich sag mal, nachher war es dann, wir sind viel gelaufen. Devin Achane war nicht dabei. Terron Armstead war nicht dabei. Connor Williams hat gefehlt. Ich sag mal, das muss man natürlich alles irgendwo wieder mit reinnehmen. Tyreek Hill hat zwischenzeitlich CV wiederbekommen, also Injektionen. Das ist so eine Frage. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde das krass, wie viele er da bekommt. Er hat ja heute auf der Pressekonferenz gesagt, dass er heute am normalen Tag irgendwie 6 Stück gekriegt hat. Was macht der Typ? Also, ich meine, also, what the heck? Also, für mich so ein bisschen fraglich, was da passiert oder was da passiert mit ihm. Ja, das so dazu. Das Laufspiel hat super funktioniert. Das Passblock, das Runblocking war wieder da. Das Scheme, auch da, Adrian hat in seiner Kolumne für den Kicker, auch das Play der Dolphins, es war sozusagen sein Play of the Week, das hat er nochmal seziert, das Play, was Micho dort auch nochmal beschrieben hat oder was Tobi auch beschrieben hat. Genau, das sei dazu gesagt und ansonsten, ja, weiß ich gar nicht mehr, ob ich noch irgendwie großartig was anderes hinzubringen kann, weil ihr habt viel erzählt, beziehungsweise auch viel dann gesagt und als die Dolphins dann irgendwie 14:35, ich meine 14:28 war dann noch so ein bisschen, ha, aber bei 14:35 war das Spiel dann irgendwann Mitte des vierten Viertels auch durch oder sei Anfang des vierten Viertels und selbst mit dem Pick 6 war so, okay, ja, passiert und dann sind die Dolphins ja auch nur noch gelaufen sozusagen. Das war insgesamt, oder ja, sie sind danach nur noch gelaufen. Mike White hatte nur den einen Pass und dann haben sie trotzdem nochmal gescored. Also, das ist verrückt und eine Zahl, die ich auch verrückt finde. Man sollte sich die Yards per Route Run bei Tyreek Hill mal anschauen. Der junge Mann, oder jung, ist er immer noch jünger als ich, aber so jung im NFL-Alter ist er nicht mehr. Der hat im Spiel gegen die Carolina Panthers für jede gelaufene Route, also wenn Tyreek Hill eine Route gelaufen ist, 6,79 Yards haben die Dolphins dann gemacht. Ja, er war bei 25 Passing Snaps war er auf dem Platz. Er hat 8 Targets und 6 Receptions. Dabei hat er 6,79 Yards per Route Run. Das ist extrem, extrem viel. 1-2 Yards sind schon gut. 3 Yards ist exorbitant. Ich glaube, der höchste Wert über eine Saison liegt bei 3,4 oder so. Und Tyreek Hill liegt diese Saison bei Yards per Route Run bei 5,02. Das ist ein episch verrückter Wert. Und da bin ich gespannt, ob er den halten kann. Und genau, das dazu. Und dementsprechend war es das. Jetzt kann Micho noch natürlich etwas ergänzen.
Ja, also wenn du schon dabei bist, sind mir noch 2 Sachen aufgefallen. Es ist jetzt gar nicht speziell das Spiel gestern, sondern generell quasi die 6 Spiele, die wir bisher gehabt haben. Tyreek Hill, es gibt zum Beispiel das Set bei Tyreek Hill, die ein Licht auf Tua wirft. Weil es wurde immer gesagt, Tua hat nicht den Arm, er kann es nicht in enge Fenster zimmern, hin und her. Und es wird immer gesagt, ja, Tyreek Hill hat ja den Speed, das ist ja kein Problem und so weiter und so fort. Tyreek Hill hat eine Separation, eine Average Separation von 3,3 Yards. Das ist gut, ja. Damit gehört er aber tatsächlich ans Ende des oberen Drittels der Receiver nur. Also, da gibt es Receiver, gut, Luke Musgrave zum Beispiel, der Tight End hat 5 Yards, den braucht man nicht nehmen, aber Rondell Moore oder Elijah Moore oder sowas, die haben deutlich über 4 Yards. Und 0,1 oder 0,2 Yards sind in dieser Statistik schon sehr, sehr viel. Das ist keine Kritik an Tyreek Hill, aber das zeigt, dass Tua halt eben nicht diese riesen Gaps mehr braucht, die er noch in Alabama hatte. Und das zeigt zum Beispiel auch eine Entwicklung, die er gemacht hat am Beispiel von Tyreek Hill. ne? Am Beispiel dieser Separation, weil das wäre ihm vielleicht am Anfang seiner Karriere einfach zu wenig gewesen, weil er anderes gewohnt war. Und das Zweite ist, dadurch, dass wir so eine explosive Offense haben, können wir halt auf das Laufspiel ausweichen. Viele sagen ja, ah, oh, ja, das Laufspiel und jetzt ist doch Establish the Run und sowas, das muss doch jetzt das Prinzip sein. Nee, das ist es gar nicht mal. Klar, wir können auch mit dem Laufspiel scoren und so weiter und so fort, aber tatsächlich können wir auf das Laufspiel ausweichen, weil wir auch im Passspiel jederzeit halt eben mehr Yards auflegen können. Dadurch, denn eins muss man dem Run-Game zugutehalten, das Run-Game ist sicherer oder sind sicherere Yards als ein Passspiel auf jeden Fall. Das sind nicht so viele Yards und im Durchschnitt sind es natürlich weniger als Passing Yards, aber es sind sichere Yards und vor allen Dingen Turnover-sichere Yards. Und damit haben wir dann schon mal einen großen Vorteil, was das Turnover-Battle angeht, was uns auch wieder in die Karten spielt. Das heißt, die Miami Dolphins sind im Moment, obwohl die Offense so klickt, die sind halt ein Gesamtkonstrukt, wo alles halt im Moment gerade passt. Und ich bin gespannt, wann, also die Bills haben es ja schon mal gezeigt, dass das auch andersrum gehen kann. Ich bin gespannt, was passiert, wenn Tyreek Hill wirklich einen richtig, richtig schlechten Tag hat. Oder es wirklich mal jemand schafft, uns das komplette Laufspiel wegzunehmen. Weil dann müssen wir riskanter spielen. Und das ist, glaube ich, eher so die spannende Frage, als ob wir gegen eine Mannschaft wie die Panthers gewinnen. So arrogant sich das jetzt auch anhören mag.
Ja, ich weiß nicht. Also das Team komplett auszutricksen, ich glaube dafür nicht. Aber ja, du kannst halt immer irgendwelche Szenarien generieren, wenn es immer schlimmer und schlimmer wird, die Umstände, ob es dann auch noch funktionieren. Frage ist, irgendwann wird es nicht mehr funktionieren. Frage ist, bis zu welchem Grad. Und ich sag mal, das hat man ja bei den 49ers gesehen, wo da zum Beispiel Limitierungen sein können. Gut, das soweit dazu. Tobi, hast du noch etwas, was du anmerken möchtest?
Nein, ich möchte das aber nur unterstreichen, dass wir gerade was die Offense betrifft, mittlerweile so variabel sind, dass wir gewisse Ausfälle kompensieren können, dass wir gewisse Dinge, die uns die anderen Coaches in Anführungszeichen wegnehmen wollen, ausgleichen können. Und dass wir über ein solches Arsenal an Möglichkeiten verfügen derzeit, dass die Dolphins immer in der Lage sind, 20 plus Punkte in einem Spiel zu machen, selbst wenn es scheiße läuft. Und das ist eine Qualität, die man so in den letzten Jahren nicht kannte und die sich deutlich zeigt. Wenn es gut läuft, können wir auch gegen jede Defense in der Liga eben diesen Schnitt halten und wir sind nicht auf gewisse Dinge angewiesen. Selbst wenn Tyreek Hill mal einen schlechten Tag haben sollte, besitzt ja die Offense noch ausreichend andere Waffen, um so ein Spiel offensiv erfolgreich gestalten zu können. Und da habe ich wenig Bedenken, dass das in den nächsten Wochen anders werden könnte. Du kannst den Dolphins nicht alles wegnehmen.
Ja, gut, so weit würde ich noch nicht aus dem Fenster lehnen, weil irgendwelche Mittel und Wege gibt es dann vermutlich schon immer. Aber ja, es ist auf jeden Fall schwer. Und da, ich würde das Spiel ganz gerne mal gegen die Cleveland Browns sehen. Ich denke, dann wissen wir, ob man uns was alles wegnehmen kann oder nicht. Die Browns haben es geschafft gegen die 49ers, natürlich auch mit den Geschichten, aber selbst dann haben die 49ers am Ende ja immer noch die Chance gehabt. Aber damit soll es gewesen sein mit der Review zum Spiel der Dolphins gegen die Carolina Panthers und ein bisschen drumrum. Wir haben Eindrücke vom Tailgate hinbekommen und damit ist es das auch gewesen. Und wir gehen jetzt in die Preview rein zum Spiel gegen die Philadelphia Eagles. Und natürlich haben wir dafür auch wieder einen Gast dabei. Und dieser Gast, den wir eingeladen haben und der Gott sei Dank unserer Einladung gefolgt ist, ist Carsten von den Philadelphia Eagles Germany. wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ihr kennt seine Stimme schon. Und weil er eben bei uns auch schon im Podcast zu Gast war bei den Mockdrafts. Und damit, moin Carsten und danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier dabei zu sein.
Hallo, gerne, gerne.
Wunderbar. So, das war jetzt alles wieder fuchsteufelswild, weil ich drei Informationen einfach nicht alle auf einem Schirm hatte. Herrlich. Aber Carsten, ich habe schon gesagt, Philadelphia Eagles Germany. Ihr seid ein Verein, bei euch gibt es auch einen Podcast, gibt es bei euch mehr. Wie wird man überhaupt Eagles-Fan? Erklär uns einfach mal so ein bisschen was dazu. Also wirklich, wer bist du? Wie bist du Eagles-Fan geworden? Und was gibt es von den Eagles, was wir konsumieren können? Wie geht's dem Verein? Alles. Also das ist jetzt, the stage is yours. Du kannst eine Stunde einfach nur davon erzählen, wenn du möchtest.
Machen wir jetzt ein Hörbuch draus? Oder
von mir aus, ich wollte immer mal schon mal Teil eines Hörbuchs sein. Also go for it.
Ja, alles klar. Ich fasse mich kurz. Ich will ja hier auch keinen Zuhörer langweilen. Alles gut. Ja, wir sind ein Verein, eingetragen seit 2020, meine ich. Die Gründung in Anführungszeichen oder das Vorhaben, einen zu gründen, deutlich länger. Das dauert ja auch alles immer ewig. Was machen wir? Wir machen natürlich auch Podcasts, klar. Birds of Germany ist unser Podcast. John ist ja so ein Philly Slangword. Da haben wir so ein bisschen mit John Germany gespielt. Und wir haben natürlich unsere Social Media Kanäle, unseren Discord Server, wo wir uns immer austauschen über News, Spiele zusammen gucken, in Anführungszeichen. Wir machen Tippspiele, wir spielen Fantasy Ligen. Ich glaube, wir machen das, was jeder Football-Fan gerne tut. Jeder kann bei uns was machen, der was machen möchte. Keiner muss was machen. Und wir machen auch ein schönes Treffen, immer wenn sich eine Gelegenheit bietet. Und da gibt's ja demnächst ein Spiel, auch mit Dolphins-Beteiligung in Deutschland. Da werden wir uns auch in der Stadt einfinden und da ein bisschen Gaudi machen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und sie machen dann auch so schöne Sachen wie bei euch beim Draft, Mock-Draft mitzumachen. Das macht mir immer riesen Spaß. Also danke, dass ihr das immer organisiert. Ist immer geil. Und wie wird man Eagles-Fan? Da gibt's ganz unterschiedliche Geschichten. Manche haben natürlich einen regionalen Bezug, weil sie dort mal waren oder dort sogar mal Semester studiert haben oder sonstige Bezüge. Ist bei mir gar nicht der Fall. Ich war noch nie in Philadelphia, leider. Ich fand Philly als Stadt immer ganz cool, so aus Film und Fernsehen. Und als ich dann mehr und mehr Football geschaut habe, fand ich die Eagles einfach so als Franchise immer sehr, hat mich einfach abgeholt, so ein bisschen das Underdog Mentality, so ein bisschen das No one likes us, we don't care. Man ist so ein bisschen der kleine Bruder von New York, so die Stadt, und muckt da so ein bisschen auf, wird aber ja irgendwie auch nicht so richtig ernst genommen, dann aber doch. Und dieses ganze Gefüge fand ich total spannend, und die Atmosphäre, die in Philly herrscht, die ja schon auch durch diese Umstände ein bisschen spezieller ist, sehr, sehr verwurzelt ist, sehr emotional ist. Das fand ich einfach, das hat mich abgeholt. Und dann habe ich mich unbewusst dazu entschieden, Eagles-Fan zu werden, in Anführungszeichen. Und das wurde dann immer schlimmer. Und dann kommt man ja da aus der Nummer einfach nicht mehr raus. War auch gar nicht so cool über einen langen Zeitraum. Also die ersten, ich weiß nicht, 6 Jahre, wo ich wirklich Eagles-Fan war, da war nichts mit Playoffs. Jetzt in letzter Zeit ist das natürlich deutlich, deutlich besser geworden mit dem Super Bowl-Gewinn. 2018 war natürlich unser riesiges Highlight. Letzte Season war auch gut. Waren wir ja auch im Super Bowl. Der war ja spielerisch auch ein Highlight, fand ich. Ein super Spiel. Wir haben es leider verloren. Aber auf deine Frage, was kann man da so konsumieren? Also Eagles kann man aktuell sehr gut konsumieren. Meistens gute Spiele, spektakuläre Plays dabei, auf beiden Seiten des Balles. Und ich glaube, das reicht dann auch.
Hervorragend. Danke auf jeden Fall dafür. Und ja, Mockdraft, ja. Es ist einfach cool, wie gefüllt der inzwischen ist. Also, dass halt wirklich viele Leute sagen, ja, ach, beim nächsten Jahr, ich will auf jeden Fall dabei sein, dass das inzwischen wirklich einfach auch fast alle Franchises dabei sind, gerade Franchises, die vielleicht dann auch gar keinen Pick haben, wo Leute trotzdem dabei sein wollen, einfach weil es wirklich eine spannende Erfahrung ist, so will ich das mal beschreiben. Und danke für deine Eindrücke. Und ja, die Eagles sind von Erfolg gesegnet in den letzten Jahren, so will ich das mal beschreiben. Und ich sag mal, ich glaube, man hat jetzt, wenn man in den 2010er Jahren Eagles-Fan geworden ist, man hatte vielleicht am Anfang so eine kleine Durststrecke, aber die ist zu verkraften. Ich will da jetzt keinen Wettbewerb draus machen, aber die Dolphins sind da noch so ein bisschen, ich meine, jetzt sind wir auch schon ein bisschen zufrieden. Wir hoffen, dass vielleicht auch dann nochmal Erfolge kommen und vielleicht auch mal seit 2002 im Playoff win. Ich glaube, ich kann unseren Hörenden, den kommt da schon zum Ohren raus, dass ich dieses Stat dieses Jahr so häufig nenne. Aber irgendwie passt es jedes Mal. Aber cool. Und die Eagles sind ja auch gar nicht so schlecht gestartet. Jetzt gab es am letzten Wochenende so eine kleine Delle im Rekord. Man ist nicht mehr ungeschlagen. Aber wie bewertest du denn den bisherigen Saisonverlauf? Bist du zufrieden oder sagst du, ja, wir stehen zwar 5-1, aber ob das wirklich ein 5-1-Team ist, ich weiß es nicht. Wie sieht's da bei dir aus?
Also jeder Fan findet immer irgendwas zu meckern, ne? Das ist klar. Bei 5-1 gibt's für mich nicht so viel zu meckern. Wir haben vor der Season schon auch klar nach einem Super Bowl Run Spieler verloren. Ich glaube, das ist normal, weil man verliert Spieler, weil die besser bezahlt werden woanders und man hat dann automatisch Salary Cap Probleme. Deswegen haben wir auch viele Spieler verloren. So ist das vor allem defensiv. Das ist dann einfach so. Das haben wir aber sehr gut kompensiert, wie ich finde. Lustigerweise ist das, was zusammengeblieben ist und als die Stärke gilt, nämlich die Offense, das, was uns am meisten im Moment ein bisschen umtreibt. Da sind wir gar nicht so zufrieden, auch mit dem Saisonverlauf noch nicht so. Da gibt es viele Schwierigkeiten, auch Abstimmungsschwierigkeiten, ungewohnte Fehler. Die meisten führen es zurück auf den neuen Offensive Coordinator. Ja, man verliert ja nicht nur Spieler, man verliert ja auch Coordinator. Also wir haben beide verloren. Wie gesagt, defensiv läuft's gut. Offensiv ist das noch nicht so ganz rund. Das hat man auch gerade letzten Sonntag gesehen. Das Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren. Ich glaube, in 7 bis 8 Fällen von 10 verlierst du es auch nicht. Da kam sehr, sehr viel zusammen. Und ja, für die Dolphins, muss ich sagen, war das ein schlechter Zeitpunkt der Eagles-Niederlage. Weil jetzt erwartet man da schon so ein bisschen so ein Bounceback, ne? Also ich denke, dass da gerade in der Offense sich diese Woche sehr viel zusammengesetzt wird und Dinge gefixt werden. Denn ja, das muss man machen. Wir haben jetzt natürlich ein super schweres Spiel gegen euch und wir haben danach aber auch noch einen ganzen Stretch an sehr, sehr guten Gegnern, Chiefs, Bills, 49ers, die kommen alle quasi hintereinander, noch zweimal die Cowboys. Also da gibt's nichts zum Ausruhen. Das muss gefixt werden. Aber ich denke, das kann man auch fixen und die Qualität an sich ist ja da. Also von daher sollte das gehen. Ich bin nicht unzufrieden. Ich blicke auch recht positiv noch in die Zukunft und unser Anspruch ist es natürlich schon, ja, in der NFC eine große Rolle zu spielen. Ich denke mal, ja, eigentlich alles andere als ein Championship-Game wäre fast schon eine Enttäuschung. Auch wenn's ungewohnt ist, als Eagles-Fan das zu sagen.
Ja, glaube ich dir. Ich meine, man muss sich da dran gewöhnen und manchmal ist auch das Problem, dann sind die Zeichen schneller vorbei, als man gucken kann. Das ist ja auch immer so ein Ding, wenn man, jetzt haben wir 3-4 Jahre das super gemacht und dann ist doch schon wieder irgendwie das Fenster kurze Zeit geschlossen oder so. Aber ja, ich hab's mir auch so gedacht, ich so, hätte die Niederlage denn jetzt sein müssen? Andererseits ist halt die Jets, wo ich mir klar natürlich denke, sind die Jets offensiv, ist das ein komplett anderer Schnack und defensiv sind die Jets halt deutlich besser als wir. Das heißt, schauen wir mal, wie viele Punkte am Ende fallen. Aber das erwartet ihr am Ende der Folge.
Ah, stimmt. Das Division-Ding habe ich ja noch gar, das habe ich jetzt noch gar nicht so betrachtet. Das war ja dann doppelt. Ja, tut mir leid.
Ist okay. ist okay. Wir müssen ja selber auch taking care of business sozusagen betreiben. Dementsprechend ist das vollkommen in Ordnung. Und damit würde ich sagen, ich bin meine Frage erstmal losgeworden und dann übergebe ich das Wort an Micho.
Ja, hallo Carsten. Ich muss ja sagen, dass mir eine Sache bei euch richtig schwerfällt. Ihr habt zwei Pre-Draft-Crushes von mir gehabt. Beide habe ich tatsächlich für die besten Receiver jeweils ihres Draft-Jahrgangs gehalten. Das eine war tatsächlich Devonta Smith und das andere ist AJ Brown. Welcher der beiden ist für euch wichtiger?
Oh, gute Frage. Man spricht bei uns eigentlich immer von 1A und 1B. Auch so intern und so in der
Kann ich nachvollziehen, aber wer ist dann A und wer ist B? Dann machen wir uns nichts vor, A ist besser als B.
Ja, das wird nicht so klar benannt, ne? Also da drückt man sich so. Letztes Jahr kann man sagen, war es wirklich so, wirklich 50-50. Also es gab immer pro Spiel, muss man das quasi sehen. Da waren die nie, also die gehen ja nicht beide mit gleich viel Targets und Yards raus, sondern da gab es ganz klare Spiele, wo AJ Brown der Star war und dann gab es Spiele, wo Devonta Smith der Star war. Und je nachdem, wie die Defense, auf wen sie sich eingeschossen hat, viele Teams haben ja auch einen klaren Number One Corner. Und wo der spielt, dann ist derjenige, hat dann ein bisschen schwächeren Tag und der andere dann wieder einen stärkeren. Ganz schwierig festzulegen. Ich glaube, dass AJ Brown leicht die Nase vorn hat.
Okay. Jetzt habt ihr ja, also es hieß vor der Saison, es wird schwer für euch, weil ihr einen gewissen, also es wird schwer für euch alle zu halten und ihr habt einen gewissen Aderlass. Ihr gewinnt die Spiele ja oder habt die Spiele in der letzten Saison sehr gewonnen über das Thema Line of Scrimmage, dass ihr die gewinnt. Ihr spielt ja diese Saison auch wieder gut. Welcher Spieler ist denn sowohl defensiv als auch offensiv für euch an der Line der wichtigste?
Oh. Der wichtigste. Ja, das ist bei so einer Line natürlich schwierig, weil da zählt schon die Gesamtheit und die Ausgeglichenheit, die da dann die Stärke ist und auf der defensiven Seite vor allem auch die Tiefe. Denn da ist so ein bisschen das Konzept Fresh Legs, nenne ich es immer. Da wird super viel rotiert und die Spieler immer frisch gehalten und so. Das ist ein bisschen Teil auch des Erfolgs. Wir haben natürlich auf der Defensivseite den letztes Jahr von den Stats wichtigsten Mann verloren mit Javon Hargrave. Ist jetzt bei den Niners in auch keiner so schlechten Line gelandet. Das konnten wir ganz gut kompensieren. In der O-Line würden jetzt viele natürlich, inklusive mir, sagen Jason Kelce. Der ist der Kopf der O-Line. Man sagt ja auch so ein bisschen, der Center ist der O-Line-Quarterback und das ist Jason Kelce bei uns auf jeden Fall. Der macht die Ansagen, macht die Ordnung. Ja, ich würde sagen, Jason Kelce ist der wichtigste Mann. War ja vor der Season auch nicht klar, ob er noch eine spielt. Da waren wir natürlich sehr froh drum, dass er jetzt noch eine macht. Aber einen ganz, ganz wichtigen Mann haben wir auch letzten Spiel verloren und das hat man sehr stark gesehen. Und das ist Lane Johnson. Der Right Tackle.
Der wird gegen uns auch nicht spielen, ne?
Da habe ich noch keine neuen Informationen. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass seine Knöchelverletzung nicht not so serious ist, wie zunächst befürchtet. Das ist das einzige Zitat. Das stammt aber auch schon von Montagmorgen. Ich warte auch schon die ganze Zeit sehnsüchtig auf den Wednesday Injury Report, der bisher leider noch nicht kam. Also kann man nicht sagen. Offiziell ist es nur questionable. Also keine Ahnung.
Nur.
nur. Ja, aber er wird, selbst wenn er spielt, wird er ordentlich auf Schmerzmittel sein und so, auf keinen Fall bei 100%. Also ja, und da muss man sich was überlegen.
Jetzt hast du natürlich gesagt, Championship Game, alles andere wäre eine Enttäuschung. Dann muss man ja auch sagen, dass die NFC also generell im Moment nicht so stark ist und dass ich glaube, ein tiefer Playoff-Run in der NFC natürlich etwas leichter ist. Trotz allem gehört ihr dann natürlich zu den absoluten Top-Teams und bräuchte euch auch vor der AFC nicht verstecken. Wie lange geht euer Titelfenster denn noch?
Oh. Ja, Optimisten sagen, so lange wie Jalen Hurts jetzt Vertrag hat, das wäre jetzt dann die nächsten 5 Jahre. Also, aber ja, das ist, also wir haben schon jetzt diese Season viele Spieler drin, wo man sagt, das ist deren Last Dance. Ne? Also wie Kelce, in der Defense Fletcher Cox, Brandon Graham, das sind alles Leute, die jetzt noch mal ein Jahr dranhängen. Slay vielleicht auch. Wenn man das schon überlegt, was man da alles kompensieren muss, das wird schon nicht so leicht. Und vom Salary Cap ist auch dieses Jahr das Jahr, wo der Vertrag von Hurts noch nicht reinknallt, sondern noch relativ smooth ist. Aber ab nächsten Jahr stehen da ganz andere Zahlen dann auch im Cap Space. Also es ist schon das Win-Now-Fenster jetzt offen und dann wird es mit jedem weiteren Jahr schwieriger. Müssen wir mal gucken, wie sich das Front Office dann da so anstellt. Ja, kann ich jetzt kaum vorhersehen. Mittlerweile großen Trust in unseren GM. War auch nicht immer so. Ja, wie du gesagt hast, in der NFC ist aktuell viel möglich. Es ist sehr gut, einen Franchise-Quarterback zu haben. Gerade in der NFC nicht alle. Also das Win-Now-Fenster ist, glaube ich, offen, aber es ist nicht so lange offen. Da bin ich ein bisschen pessimistischer.
Das heißt, ihr wollt tatsächlich, ihr müsst diese Saison angreifen.
Ja.
Weil danach geht's erstmal zu. Aber Jalen Hurts ist direkt ein gutes Thema. Er hat ja damals bei euch mit Carson Wentz einen Quarterback abgelöst, für den ihr viel gezahlt habt, auch viel Draftkapital.
Ja.
Der eine MVP-Saison hatte, euch quasi zwar nicht im Super Bowl selber oder in den Playoffs selber gespielt hat, aber euch zum Super Bowl geführt hat. Wie war denn da die Stimmung, als Jalen Hurts dann kam?
Ja, man hat viel in Carson Wentz investiert. Er sollte der Franchise-Quarterback werden. Das hat man so in ihm gesehen. Einen Haufen Picks weggegeben und auch eine Vertragsverlängerung, die nicht günstig war. Also das war schon dann nach dieser Season oder zwei Season später sogar, weil man immer gesagt hat, Carson Wentz ist unser Mann. Ne? Also grundsätzlich finde ich das auch gar nicht verkehrt, dass man auf einen Franchise-Quarterback baut. Man hat trotzdem Jalen Hurts da in einem Draft geholt in der zweiten Runde, wo viele gesagt haben, huch, warum? Also inklusive mir und uns Fans auch. Die offizielle Erklärung war einfach, er war absolut der Best Player available bei dem Pick. Das war das offizielle Statement. Er hat wohl ein hammermäßiges Interview bei den Eagles hingelegt und ja, mit der Historie auch, dass Nick Foles ja den Super Bowl gewonnen hat und nicht Carson Wentz, wissen die Eagles auch, wie wichtig ein Backup-Quarterback ist und das war ganz klar auch seine Rolle. Ne? Und dann hat sich das mit Carson Wentz leider ja in eine Negativspirale gedreht, die so nicht absehbar war. Eine genaue Erklärung dafür kann ich jetzt auch nicht liefern, aber er wurde halt wirklich, wirklich immer schlechter und das hat ihm wohl alles nicht so gut getan. Er kam nie wieder so zurück, wie er in dieser einen MVP-Season gespielt hat. Es lag auch teilweise manchmal an den Umständen, da war auch dann mal Pech dabei, aber ja, und dann wurde es immer unruhiger und ja, hat dann auch, glaube ich, den Lockerroom verloren. Er ist wohl nicht so der Team-First-Guy, wie man ihn gehalten hat. Und Jalen Hurts hat übernommen und überrascht. Ja, das ist die Story. Aber da haben wir natürlich auch dann in dem ersten Jahr, wo Jalen Hurts übernommen hat, glaube ich, über 30 Millionen Dead Cap von Carson Wentz gehabt. Ja, damit kann man natürlich nicht groß angreifen. Und letzte Season war dann die erste Season, wo dieser Dead Cap weg war und Jalen Hurts quasi seine Probezeit-Season hatte und die hat er sehr, sehr gut genutzt.
Ja gut, ich meine, eins ist klar, Jalen Hurts ist einer von diesen Running Quarterbacks. Er kann passen. Ich finde ihn diesbezüglich auch besser. Das wird Rico nicht gerne hören, aber zum Beispiel als Lamar Jackson finde ich Jalen Hurts deutlich besser. Profitiert natürlich von der Line, profitiert von den Receivern. Aber trotzdem, der Run ist das, was Jalen Hurts als Dimension mitbringt, die ihn so gefährlich macht. Ich meine, der Kerl wiegt, wenn ich richtig informiert bin, 102 Kilo oder sowas. Irgendwie sowas. Ich glaube, der ist schwerer als unser Receiver Chase Claypool, den wir neu geholt haben. Auf der anderen Seite weißt du, dass Running Backs, sage ich schon, werfende Running Backs, also sprich Jalen Hurts, dass Quarterbacks, die so viel laufen, relativ schnell verletzt werden können. Du hast gerade von der Wichtigkeit von einem Backup-Quarterback gesprochen. Das ist bei euch Marcus Mariota, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Wie viel Angst hast du denn jetzt von der Verletzung von Hurts? Weil das kann bei dem Spielstil natürlich sehr, sehr schnell kommen.
Ja. Ich habe super viel Angst. nicht, weil ich Mariota disrespekte oder so. Man hat ja Mariota als Backup auch geholt, weil er ja einen ähnlichen Spielstil hat. Ne? Also da muss man ja nicht so viel adjusten, in Anführungszeichen. Das könnte man so als Erklärung dafür nehmen. Mariota rennt ja selbst total gerne. Ist aber ein viel, viel schlechterer Passer. Viel, viel schlechter und hat auch eine miese Preseason gespielt. Und ein undrafted Quarterback, den wir noch mit in den Kader genommen haben, Tanner McKee, hat eine viel bessere Preseason gespielt als Marcus Mariota und ist deswegen auch in den Kader gekommen. Wenn der Starting Quarterback sich verletzt, das ist bei uns, warum sollte das bei den Eagles jetzt anders sein als bei allen anderen Teams auch? Das ist eine Riesenschwächung, dann ist die Season, also die Ambitionen sind dann dermaßen schon gesenkt, dass das auf jeden Fall schlimm ist. Jalen Hurts ist körperlich, du hast es gesagt, extrem fit. Ich glaube, der hätte sich auch schon deutlich, er hätte sich bestimmt schon mal verletzt, wenn er nicht so fit und athletisch wäre, wie er ist. Also der macht extrem viel im Fitnessraum und an Bändern und Gelenken. Und also er macht auch viel Prevention. Aber Verletzungen gehören zum Sport. Das Risiko ist immer da. Da hält man schon ab und zu mal bei den Runs die Luft an. Er rennt diese Season auch ein bisschen weniger als die letzte. Also man versucht es zumindest. Er rennt eigentlich nur noch, wenn er muss. Klar, Designed Runs gibt's hin und wieder auch nochmal, aber die waren in der letzten Season häufiger. Von daher ist man da auf dem richtigen Weg. Man muss die Stärken des Spielers nutzen, wie sie da sind. Verletzungen sind ein Risiko. Was wollen wir machen? Ihr kennt's ja selbst. Also, ne? Letzte Season Tour, das fand ich auch furchtbar. Wünscht man keinem. Aber es ist ja so. Klar habe ich Angst, er verletzt sich. Aber um deine Frage zu beantworten mit Marcus Mariota. Man kann Mariota in diese Offense reinwerfen. Der rennt, das rennt genauso rum. Beim Pass wird er nicht mithalten können. Bei weitem nicht.
Ich habe jetzt noch drei Fragen an dich.
Soll ich kürzer werden?
Nö, alles gut. Tobi wird gleich sowieso noch vermerkt, glaube ich, auf einige Dinge eingehen. Trotzdem möchte ich auch zum Thema Dolphins fragen.
Ja.
Ich glaube, ich weiß nicht, inwieweit du dich schon mit uns beschäftigt hast, aber die klare Frage wäre, vor was hast du mehr Angst? Vor unserem Run-Game oder vor unserem Passing-Game?
Pass. Ganz klar. Weil ich grundsätzlich jetzt gar nicht so individuell, aber bei den Dolphins natürlich nochmal extra mit den Waffen, die ihr da habt. Die Eagles in dieser Season bisher auch deutlich schlechter, in Anführungszeichen, den Pass verteidigen als den Run. Die Run-Defense sieht sehr, sehr gut aus aktuell bei uns. Liegt auch an unserem Backfield. Wir haben zwar zwei Starting-Corner, die gut sind, aber alles drumherum ist mittelmäßig. Also Safety, würde ich sagen, ist Mittelmaß. Linebacker sowieso. Und die beiden Starting-Cornerbacks stehen auch nicht dauerhaft. Also Slay war jetzt gerade wieder verletzt. Ob der wiederkommt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Wenn nicht, haben wir auf jeden Fall ein großes Problem. Also definitiv Pass. Run könnt ihr gerne probieren. Muss dann aber kreativ sein und nicht durch die Mitte.
Ich glaube, das kriegen wir hin. Das kriegen wir tatsächlich hin. Auch wieder eine andere Frage, die uns hier betrifft. Würdest du einen deiner beiden Receiver, die wir vorhin genannt haben, Devonta Smith oder AJ Brown, gegen einen unserer Receiver tauschen wollen? Zum Beispiel gegen Tyreek Hill?
Ja.
Es hört sich nicht sehr überzeugt an.
Ja, man muss so ein bisschen abwägen. Also Tyreek Hill ist der ist ein Cheatcode. Ne? Also ich glaube, es gibt welcher Receiver ist besser als Tyreek Hill?
Okay, so. Das ist eine klare Ansage.
Also es gibt ja, der eine hat die, wie alt ist er? Das ist vielleicht nochmal ein Faktor. Also
eher auf der älteren Seite des Balls.
Deswegen, also jetzt rein sportlich, Stand jetzt, was weiß ich, wie so ein Fantasy-Manager, Tyreek Hill für Devonta Smith, ja klar, sofort. Aber perspektivisch mit dem Alter ist aus einem Devonta natürlich in der Zukunft noch ein bisschen mehr drin. Ja, aber also
dann AJ Brown gegen Tyreek Hill tauschen.
Dann haben wir von dem Typen her ein bisschen ein Problem, weil dann haben wir zwei so Speedy und kein Big Body mehr. Ich glaube, die Eagles haben gern beide Typen, so ein Big Body und ein Skinny und dann noch ein bisschen ein Speedster im Slot. Das ist so das gewünschte Konzept. Aber ein Haufen Respekt vor Tyreek Hill. Angst vor Tyreek Hill. Ja, habe ich. Definitiv.
Okay, die letzte Frage von mir, die geht tatsächlich weg vom Spiel, sondern du als bekennender Giants- und Cowboys-Fan.
Ja.
Welche von den beiden Teams würdest du eher gönnen, die Division vor euch zu gewinnen? Und Washington kannst du natürlich auch noch mit in die Gleichung mit einbeziehen, klar.
Boah, dann wahrscheinlich Stand jetzt eher Washington.
Ja, deswegen hatte ich die zuerst rausgelassen, weil ich glaube, die Rivalität ist bei den Cowboys und bei den Giants deutlich größer, oder?
Es ist deutlich größer bei den Giants und den Cowboys. Eigentlich historisch von den Eagles eher die Giants sogar. Wie gesagt, New York und Philly, ganz schwierig und auch historisch. Das Duell, also das Hassduell in Anführungszeichen und die NFC East, wie sie jetzt ist, das kam ja erst ein bisschen später dann in der Super Bowl Era, meine ich, mit Dallas. Und Dallas passt auch überhaupt nicht in die NFC East. Also Washington, New York, Philadelphia und Dallas. Das ist ganz woanders. Das ist ein anderes Land. Ja, das passt da überhaupt nicht rein. Und die sind auch, also die haben sich selbst verdient sozusagen dann zum Erzfeind aller in dieser Division gemacht. Also die Giants hassen die Cowboys ja genauso, die ganze NFL hasst die Cowboys eigentlich. Aber wir nochmal besonders, also Philly und Cowboys, das ist also für uns auch immer das Rival Game überhaupt. Muss ich sagen. Also Cowboys ist da schon das Schlimmste in Anführungszeichen. Wenn man gegen die verliert, das tut am meisten weh. Und deswegen, wenn ich jetzt mich zwischen den beiden entscheiden muss, dann sage ich, dann gewinnen doch besser die Giants. Auch weil ich aktuell ein bisschen Mitleid mit denen habe.
Das heißt, was wäre dir denn lieber? Eine Niederlage gegen uns oder eine Niederlage gegen die Cowboys?
Lieber gegen euch.
Über diese Entscheidung. Nehme ich, akzeptiert. mit dieser Niederlage für die Eagles gebe ich jetzt mal meine Kollegen wieder ab.
Hervorragend.
Fies war das.
dafür ist tatsächlich Micho bekannt. Der ist, ja, also, ja, erinnert die Leute gerne an gewisse Themen, über die sie vielleicht gar nicht so gerne sprechen.
Alles gut.
Da haben wir Micho jetzt hinter uns gelassen und dann hoffe ich, dass Tobi mit seinem Essen soweit vorangekommen ist und jetzt alle Zeit der Welt hat.
Ja, also, so viel an Fragen sind gar nicht mehr übrig. Ihr habt euch ja schon schwer in der Materie bewegt. Meine Standardfrage, die mich ja so ein bisschen angerissen hat, ist halt die Tatsache, wie sieht's bei euch in der Secondary aus? Wie geht das mit der Geschwindigkeit? Wie kannst du dir vorstellen, dass die Eagles schematisch auf das eingehen werden, was die Dolphins ihnen da präsentieren werden im Spiel? Also glaubst du, dass der Eagles DC sagt, ich kann gegen Waddle und Tyreek Hill in der Man-Coverage spielen oder ich gehe da lieber mit Zone-Coverage dran? Und wie stellst du dir das vor, wie das gehen kann?
Ja, also die Eagles, das Eagles Defensive Schema ist eigentlich spielen die ein Standardschema immer. Und das lautet, die beiden Top-Corner, die wir haben, in Anführungszeichen mit Bradbury und Slay, auf die Top-Receiver, wenn welche da sind, zu setzen. Ich glaube aber nicht, dass es in diesem Fall bei den Dolphins funktioniert, weil Tyreek Hill jedem der beiden auf 100 Meter 50 abnimmt. viel zu schnell. Das geht nicht. Das andere, was wir immer versuchen, und das werden wir auch am Sonntag versuchen, ist, Tua darf keine Zeit haben. Also Druck. Druck auf den Quarterback, immer Druck auf den Quarterback. Das ist eigentlich das Rezept. Zum einen, aber Tyreek Hill ist, wie gesagt, sehr schnell und braucht gar nicht so lange, um da frei zu werden. Und da denke ich doch, dass man die Safeties etwas tiefer stellen wird und einen zumindest auch in so einen Prevent-Spot packt. Wahrscheinlich eher einen etwas erfahreneren Safety bei uns, wahrscheinlich ein Terrell Edmonds. Ja, so würde ich es mir vorstellen. Also so eine kleine Sicherheits, wie die Position so eigentlich sagt, ein Sicherheits-Safety für die Deep-Geschichte. Ansonsten ist das Rezept eher, ja, dann würde ich meinen besten Mann eher auf Waddle sogar setzen, der dann Man-to-Man mitgeht und gefährlich. Tyreek in der Zone zu verteidigen ist auch gefährlich. Also man merkt schon, wie ich hier rumeier. Es wird schwierig. Bin froh, dass ich nicht der Defensive Coordinator bin. Aber ich sehe den größten Hebel immer noch an der Line of Scrimmage. Tua darf nicht zu viel Zeit haben. Also der muss den Ball schnell loswerden. Das ist mein Ansatz.
Wie, als nächste Frage, wie zufrieden bist du mit der, in Anführungszeichen, persönlichen Eignung von Jalen Carter? Da gab es ja im Vorfeld des Draft-Prozesses, ich würde ja jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, diese Geschichte, die andere Teams dazu bewogen hat, ihn nicht zu nehmen. Hat sich da bei den Eagles in dieser Saison irgendwas gezeigt? Oder ist er der perfekte Teammate, in Anführungszeichen?
Oh, also ich sehe ihn charakterlich ein bisschen, also ich sehe ihn besser als Tyreek Hill. Entschuldigung. Also charakterlich ist Tyreek Hill jetzt ja auch kein, also da für diese Eigenschaft würde ich ihn nicht gerne bei den Eagles haben. Aber ja, Jalen Carter, es ist ja eine verwobene Geschichte. Es war alles ein bisschen undurchsichtig. Letztendlich war es für uns ein Riesenglück einfach nur, dass er aufgrund dieser Vorbehalte wahrscheinlich zu uns gefallen ist. Viele Grüße nach Chicago. Das war einfach Glück. Rein sportlich gibt's gar nichts zu meckern und vom Lockerroom, von dem, was man sieht in Social Media und so weiter, konzentriert er sich voll aufs Sportliche. Er ist ein Rookie, er will lernen und er steht unter den Fittichen eines Fletcher Cox. Und Fletcher Cox hat ihn wohl auch in der Offseason täglich angerufen. Das kam jetzt dann auch so ein bisschen raus. Und er sagt einfach nur, Fletcher Cox ist der beste Mentor, den man haben kann. Ich habe viele ehemalige Teammates aus Georgia, hat er um sich rum. Ich glaube, es ist für ihn das perfekte Environment, um ein Superspieler zu werden. Und der Meinung bin ich auch. Ich habe da eigentlich keine Bedenken.
Okay. Dritte Frage. Wie sieht denn euer Spiel über die Tight Ends aus? Weil gerade auch in den letzten Spielen einige der Tight Ends doch ein Hebel waren, die Verteidigung der Dolphins vor Probleme stellen sollte. Habt ihr da jemanden oder würdest du sagen, das wäre ein Mittel, wie man es machen könnte?
Auf jeden Fall. Also wir hätten jemanden. Dallas Goddard hat einen schwierigen Vornamen, ist ansonsten aber ein sehr guter Spieler. Ist ein Receiving Tight End, so kann man ihn auf jeden Fall nennen. Und auch er war in der letzten Season mal auch der Receiving Star sozusagen, wenn das dann tiefer etwas schwieriger war. Also das geht schon. Es hängt natürlich jetzt auch sehr, ob Lane Johnson wieder auf Right Tackle spielen kann, weil ich glaube, wenn Lane Johnson nicht spielt, brauchen wir einen Tight End auch zum Blocken auf der rechten Seite. Deswegen mal gucken. Jalen Hurts passt immer noch lieber nach außen als in die Mitte. Das ist noch so ein kleines Problem vielleicht, in Anführungszeichen. Lane Johnson kann aber auf jeden Fall Bälle fangen. Ach Quatsch, Lane Johnson, Entschuldigung, Dallas Goddard. Ihm wurde zwar letzten Sonntag einer genau aus der Hand gehauen, das war dann ein Turnover leider, aber ansonsten ist es eigentlich eine sichere Anspielstation, die nur nicht so oft zur Geltung kommt, weil Devonta Smith und AJ Brown ihm das einfach wegnehmen und man natürlich dann lieber tiefer geht als zum Tight End. Aber das würde funktionieren. Wobei mein offensiver Ansatz gegen die Dolphins eigentlich wäre, wieder mehr zu laufen.
Da seid ihr ja auch nicht gerade schlecht aufgestellt, muss man mal dazu sagen. Vielleicht kannst du da ja noch mal ein paar Dinge zu sagen, wie das so aussieht mit der Kombination, die auch in den Nicht-Football-Medien doch für einige Lacher gesorgt hat, weil ihr ja mit DeAndre Swift,
ja,
sportliche Swifties seid.
Ja, Swift, der hinter Kelce rennt, ja, das, ja. Also, oder andersrum Kelce, der für Swift blockt, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Für mich ein absoluter Schocker, nochmal in Bezug zu letzten Sonntag bei den Jets. Die Jets sind jetzt auch keine gute Lauf-Defense und die Eagles konnten nicht laufen. Das ist für mich wirklich, das war für mich das absolut Unverständlichste. Da wird natürlich auch wieder viel auf dem Offensive Coordinator, dem neuen, rumgehackt, warum der die ganze Zeit da passen will. Ich verstehe das auch nicht. Die Basis der Eagles Offense war letzte Season auch immer ein stabiles Laufspiel, mit dem man dann auch ein bisschen kontrolliert, das ganze Spielgeschehen ein bisschen kontrolliert, vor allem wenn man in Führung ist, und darauf aufbauend dann auch mal immer eine gefährliche Bombe platzieren kann, irgendwo mal tief. Das ist eigentlich ja ein ganz, ganz guter Plan. Und ich denke, dass wir gegen die Dolphins wieder darauf fokussieren werden, zumindest zu versuchen, das Laufspiel wirklich wieder zu etablieren. Und dann, wenn passen, ja, wie gerade gesagt, dann kann das auch mal kurz sein, auch mal auf Dallas Goedert oder auf den Devonta Smith, der ein bisschen kürzere Routen läuft. Seit neuestem haben wir jetzt ja auch noch einen Julio Jones, aber da glaube ich jetzt nicht, dass der da direkt irgendwelche Big Plays raushauen wird. Wäre natürlich überraschend. Aber selbst wenn, wäre das auch nicht von Dauer. Von daher, Run, ich würde wieder sagen, ein bisschen mehr laufen. Die Run-Defense der Dolphins ist nicht schlecht, aber auch nicht sehr gut. Also ich würde sagen, so mittel. Und da sollte man doch wieder ein bisschen den Run etablieren. Und ja, das wäre mein Ansatz. Und so hält man sich ja auch mit eigenem Ballbesitz auch ein Tyreek Hill vom Feld. Ne? Das Offense ist die beste Defense. Außer letzten Sonntag.
Naja, gut, aber da habe ich dann jetzt keine Fragen mehr zu. Dann, Rico, wenn du noch Fragen hast, dann darfst du jetzt.
Was ist schlimm? Gut.
Nein, also das auf gar keinen Fall. Ich glaube, die Antworten wurden soweit wirklich hervorragend beantwortet. Ich habe viel, also ich meine, Nick Sirianni wird natürlich bei den Eagles äußerst gefeiert, gehe ich mal von. Ich bin nicht der größte Sirianni-Fan. Ich finde das manchmal, ich weiß nicht, irgendwie zu viel oder zu,
ja,
weird. Ich weiß es nicht. Ich kann
das ist Philly. Der spielt Philly. Er spielt Philly und das ist Philly und deswegen wird er da auch so geliebt. Das ist die Attitude.
Ja, vollkommen fein. Ich meine, ich wollte nicht weird sagen, weil dann würde man wahrscheinlich sagen, hey, hast du mal vor der eigenen Haustür geschaut? Langberg, der absolut geilster Typ ever. Er spielt halt in Miami und okay, cool.
Aber dann das passt. Also er spielt das in Anführungszeichen, was heißt er spielt? Er passt vom Typ perfekt. Er weiß auch, was Philly als Stadt mag, was die Fans mögen. Er ist auch super emotional natürlich und Jalen Hurts ist ja manchmal einer, der ihn bremst, ne? Das ist ja auch lustig und das ist ja auch nicht nur pöbeln oder so, das ist auch mal beim Super Bowl bei der Hymne weinen, ne? Also da kommt, es ist ja alles. Also er macht das ganz gut, er wird bei uns sehr geliebt, ja.
Ja, immer verständlich bei dem, was er dort aufgebaut hat. Aber ich habe gar keine wirklichen Fragen, weil die beiden Kollegen da schon sehr, sehr viel abgeräumt haben. Hast du denn Fragen, die du jetzt in dieses Gremium stellen möchtest?
Ja, ich habe ja so ein bisschen darüber erzählt, was ich offensiv, defensiv so vorhabe. Da kann man natürlich direkt mal nachfragen, ob das Sinn ergeben würde, auch aus eurer Sicht.
Ja, Punkt. Also es ist, ich denke, gegen die Dolphins, die durchaus ihre Schwächen irgendwie, also ich meine, wir stellen ja das System um oder haben das System umgestellt. Dementsprechend ist das noch nicht so sattelfest. Jalen Ramsey ist jetzt zwar im Training, aber er wird definitiv nicht spielen. Logischerweise, das wäre jetzt auch krass früh gewesen. Aber das fehlt halt so ein bisschen. Und gegen den Lauf, ja, am Anfang der Saison war es natürlich das Spiel der Chargers, wo die uns halt episch viele Rush Yards irgendwie eingeschenkt haben. Das passt. Also, das war schon krass. Und jetzt gegen die Panthers war es am Anfang natürlich auch so, dass die unheimlich gut laufen konnten. Die Dolphins haben da ein bisschen umgestellt und hat das gepasst. Ich glaube aber, dass die Eagles von der individuellen Qualität plus auch von der Kreativität im Playcalling vermutlich dort ein paar mehr Mittel und Wege versuchen zu finden, wenn die Dolphins den Plan A im Run-Game stoppen und dann aber in Rahmen dessen einfach auch ein gutes Passspiel dann an den Tag bringen können. Also ich denke schon, dass es gegen die Dolphins ein legitimer Ansatz ist, erstmal versuchen, den Lauf zu etablieren. Das klingt halt immer, das ist so eine abgedroschene Phrase, ja. Nicht um das Laufspiel zu öffnen, sondern um einfach erfolgreich den Ball zu bewegen. Das haben die Chargers gegen die Dolphins absolut insane gemacht. Das war ja ein Wert, die waren effizienter als Patrick Mahomes letzte Saison im Passing Game. Das ist eine eindeutige Ansage. Und dementsprechend ist das bisher für mich auch kein Ding, was gelöst wurde. Und daher würde ich sagen, das ist ein Ding, wo man als Philadelphia Eagles definitiv mit der O-Line, die ihr habt, angreifen kann. Zu 100%.
Ja, mal gucken, wie die O-Line aussieht. Aber nee, okay, gut. Dann freue ich mich sehr auf Micho bei uns, dann kann er uns mal erzählen, wie das andersrum zu laufen hat.
Sehr, sehr gut. Das nehme ich gerade einfach mal so als Überleitung, beziehungsweise nicht direkt als Überleitung, sondern ihr findet den Link, das habe ich nämlich vorhin vergessen, zum Birds of Germany. Wow, ich liebe diese Wortspiele, ja, muss ich gestehen. Den findet ihr natürlich in den Shownotes und die Folge kommt dann vermutlich am Freitag raus oder am Donnerstag direkt?
Donnerstag spät, ja.
Okay.
Donnerstag spät, ja. Kommt am Donnerstagabend noch.
Ich hatte darüber philosophiert in der Eröffnung und ich war mir nicht sicher, ob dann Donnerstag spät oder eben Freitagmorgen, aber jetzt habt ihr die Bestätigung, Donnerstag spät, also könnt ihr tatsächlich Donnerstagmorgen den Drive hören und Donnerstag spät dann die Folge bei den Eagles. Ja, findet ihr in den Shownotes. Haut da auch ein Follow rein, weil Support ist kein Mord. So, ich wollte dir natürlich hier nicht das Wort abschneiden. Wenn du noch weitere Fragen hast, die du jetzt stellen möchtest und mit denen du nicht mich um morgen löchern möchtest, dann darfst du sie natürlich gerne stellen.
Nee, ich stelle die wirklich gerne dann morgen Micho, weil da werden Antworten kommen, die Dolphins-Hörer wissen oder denken können. Vielleicht noch eine kleine Info zum Spiel an sich. Wir spielen zum ersten Mal seit 2 Jahren angekündigten Retro-Jerseys in Kelly Green. Also das ist für uns dann nochmal so ein Side-Ding. Ist ja dann Sunday Night Flutlicht und diese Jerseys, da sind in Philly ist da ganz wild drauf. Also Atmosphäre wird passen. Wird mega geil. Ich freue mich richtig aufs Spiel. Und würde sagen, machen wir einfach weiter.
Hervorragend. Ich kann einfach jetzt schon mal anfangen. Und zwar das haben wir einfach zum Schluss, aber jetzt haben wir schon ein bisschen verraten, das ist halt das Sunday Night Game, das heißt zu deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag auf Montag, zum Glück habe ich Urlaub, spielen die Miami Dolphins bei den Philadelphia Eagles. Ich fände es cool, wenn die Dolphins in ihren weißen Retro-Jerseys dann spielen würden, weil, also in Miami will sowieso jeder eigentlich immer nur noch in Retro-Jerseys spielen, weil die einfach viel cooler sind, aber das bekommen wir vermutlich nicht zu sehen, aber ich bin gespannt auf die Retro-Jerseys der Eagles. Und das Spiel findet ihr auf jeden Fall im Game Pass via DAZN. Das Spiel wird auch auf DAZN übertragen, weil es ja das Sunday Night Game ist. Aber ansonsten, Tobi, korrigier mich, wenn ich jetzt irgendeine Übertragung vergessen habe, weil das mache ich ja ganz gerne.
Nö, also ist dadurch, dass es das Sunday Night Game ist, ist das ja das Mittel oder der Sender, der es überträgt. Sonst keiner.
Gut, habe ich diesmal zumindest keinen Fehler gemacht. Ich glaube, es war letzte Woche oder vorletzte, wo es überall übertragen wurde und nicht so, ne, nur Game Pass. Aber gut, das passiert allen mal. Und jetzt haben wir quasi den Programmschwung, da muss ich hier mal umstellen. Keys to Win haben wir. Und da würde ich sagen, Tobi, du warst jetzt gerade schon so schön am Reden. Da würde ich sagen, was sind denn die Keys to Win der Miami Dolphins gegen die Philadelphia Eagles?
Naja, auf jeden Fall ist, das hat Carsten schon super, super erwähnt, den Druck, der sicherlich reichlich kommen wird, von der D-Line der Eagles aufzunehmen und so aufzunehmen, dass Tua trotzdem noch produktiv wird arbeiten können. Weil das ist der entscheidende Punkt des Spiels. Carsten hat die, in Anführungszeichen, Schwäche der Secondary der Eagles angesprochen. Die kann man aber nur nutzen oder die kann Tua nur nutzen, wenn er zumindest einigermaßen Zeit hat, um seine Receiver zu finden und in seine Fenster zu werfen. Wenn es der O-Line nicht gelingt, den Druck zumindest einigermaßen einzubremsen, dass Tua die Zeit bekommt, dann wird's sehr, sehr schwierig und sehr, sehr eng werden. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Offense der Dolphins so ihre Probleme kriegen wird.
Das kann ich mir auch vorstellen, dass wir durchaus Probleme bekommen können. Ich meine, das ist ja Spiel auf quasi Augenhöhe, würde ich fast sagen. Aber Carsten, was sind denn die Keys to Win der Philadelphia Eagles, damit sie das Spiel quasi gegen die New York Jets vergessen machen können?
Ja, ich würde sagen, Laufspiel etablieren. Ganz wichtig, auch wenn es eine Phrase ist, spende ich 5 Euro, kein Problem. Ist für mich ein Muss, in Anführungszeichen, und mit der Basis dann, vielleicht auf Dallas Goedert, vielleicht auf die anderen Waffen, die man hat, die dann eher, also nicht eindimensional werden. Das ist das Schlimmste. Man muss die Stärken ausspielen. Das ist mein Key to Win, offensiv und defensiv natürlich irgendwie Tyreek Hill, also die Big Plays verhindern. Tyreek Hill, Big Plays gehen gar nicht. Das könnte uns dann auch killen, weil, ja, wie gesagt, da muss man irgendwie ein Mittel gegen finden. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mittel gibt. Wenn, dann ist es bei uns natürlich, wie gesagt, der Druck auf den Quarterback, auf Tour, dass das dann vielleicht nicht so präzise wird von den Würfen und im Idealfall er vielleicht gar nicht dazu kommt oder dann doch schneller mal den Checkdown nehmen muss. Das sind meine Keys.
Hervorragend. Micho, dann darfst du das komplettieren, was die Keys to Win angeht.
Ja, ich muss tatsächlich mein Vorredner Tobi vor allen Dingen ein kleines bisschen widersprechen. Meiner Meinung nach werden wir die Line of Scrimmage verlieren. Da führt fast kein Weg dran vorbei. Und so wie ich es bisher gesehen habe, werden wir sie auf jeden Fall auf der offensiven Seite verlieren. Das auf jeden Fall. Das heißt, ich würde folgendermaßen vorgehen, ich würde mich darauf konzentrieren, das Passspiel zu stoppen. Denn damit mache ich genau das, was Carsten nämlich gesagt hat. Ich mache die Eagles dann einseitig. Und der Lauf ist nun mal so, egal wie gut der Lauf ist, da ist es einfach so, dass dass es nicht so explosiv ist, dass es schwieriger wird. Und wir hatten ja vorhin schon besprochen, dass wir aus jeder Situation punkten können. Also das wäre es. Nimm ihnen das Passspiel weg, zwing sie zum Laufen. Das können sie zwar gut und da werden wir einiges an Yards fressen, aber gut ist. Das dritte ist Containment. Jalen Hurts gar nicht so extrem ins Running Game kommen lassen. Also Contain ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube sogar wichtiger als Sex in dem Fall, dass wir ihn in der Pocket halten und vor allen Dingen natürlich bei Third Down verhindern, diese klassischen Third Downs 1,5 Yards und dann wird er angeschoben und über die Line of Scrimmage geschoben. Das müssen wir auch verhindern. Offensiv ist es wie immer, den Ball gut verteilen. lass die Eagles ruhig ankommen, lass sie auch ruhig meinetwegen blitzen. Tour hat einen relativ schnellen Release. Wir werden zwar dagegen verlieren, aber wir haben genug, die mit Yards after Catch was reißen können. Screen Game dementsprechend. Und ja, lass die Eagles kommen. Das wären so meine Keys to win.
Ja, wenn die Eagles in der Kabine bleiben, dann wäre das auch ein easy Key to win. Aber ich glaube, dazu wird's nicht kommen. Und ja, ich bin gespannt. Das Thema Tush-Push ist ja sowieso ein bisschen wild diskutiert.
Brotherly Shove, Entschuldigung, so viel, das ist der falsche Name. Tush-Push gibt's nicht.
Okay, entschuldige bitte. Ja, in jedem Fall wilde Diskussion. Ich glaube, das Ganze wird erst Wellen schlagen, wenn sich da einer wirklich richtig bei verletzt. Und das wird vermutlich der Quarterback sein, weil irgendwer oben drüber springt und dann vermutlich, ja, wahrscheinlich gegen den Kopf und dann irgendwas passiert. Also irgendwie eine leichte Gehirnerschütterung oder sowas. Ich wünsche das keinem, aber ich befürchte, dass irgendwann so eine Aktion dabei rumkommen werden. Aber solange es erfolgreich ist, why not? Und die Regeln in sich inkonsistent sind. Wunderbar. Dann haben wir das auch abgehakt und damit sind wir bei Snack a Player und da würde ich Micho einfach jetzt als erstes nehmen, weil du gerade ja auch angefangen bist. Welchen Spieler würdest du von den Philadelphia Eagles nehmen?
Das ist relativ schwer. Ich würde ja Devonta Smith und AJ Brown nehmen, aber ihr wisst ja, ich bin immer derjenige, der guckt von wegen, was können wir bei uns dementsprechend verbessern. Ich glaube tatsächlich, klar, die beiden Spieler würden uns absolut messen, aber ich habe so zwei Spieler im Auge, kann ich mich entscheiden. Ich gehe tatsächlich auf Terrell Edmonds, weil ich glaube, dass wir als Safety Backfield, wir können da mehr Tiefe gebrauchen und das wäre der passende dann.
Wunderbar, cool. Carsten, du hast die Möglichkeit, die einen Spieler bei den Miami Dolphins auszusuchen. Wer wäre es?
Ja, schwierig. Also wenn ich nach unseren Needs gehen würde, dann bin ich ja bei dem gleichen, was eben gerade gesagt wurde und müsste mal bei euren Defensive Backs ein bisschen gucken oder auch Linebacker. Ja, so ein Bradley Chubb ist auch nicht schlecht, ne? Weil klar, also obvious Wahl wäre ja, das heißt Snack a Player, ne? Also wenn man so ja. Wenn man so ein Tyreek Hill wegsnacken kann, dann dann vergesse ich jetzt mal unsere Needs. Nämlich natürlich Tyreek, ist ja logisch.
So nämlich. Ich liebe es. Tobi, welchen Spieler würdest du dir holen?
Wenn ich das Alter wegstreichen könnte, würde ich Jason Kelce nehmen. Unsere Probleme auf Center sind ja hinlänglich bekannt und ich mag den einfach auch als Typen, über ich denke, seine sportliche Leistungsfähigkeit müssen wir nicht reden. Das wäre dann Jason Kelce.
Ja, warum nicht? Ich meine, ich finde ihn auch cool, ich hätte ihn vielleicht auch genommen, aber ich bin ja irgendwie seit mehreren Wochen hier auf der Idee, dass ich einfach eine absurde Offense gestalten möchte. Und nachdem wir in den letzten Wochen, ja, ich immer wieder und mehr immer die Wide Receiver mir angeschaut hat, gib mir AJ Brown. Like, what the hell? Tyreek Hill, AJ Brown, Jalen Waddle, what possibly could go wrong? Ja, also, natürlich, könnte ich mir einen Tackle holen, ja, aber fuck it, AJ Brown in dieser Offense, was zur Hölle, das wäre Game over für die NFL. Ja, zumindest offensiv. Defensiv müssen wir dann, wir müssen einfach nur am Ende der beiden Halbzeiten den Ball haben. Aber holy moly, das wäre was mich, das wäre wild. Und mit den gesnackten Playern gehen wir jetzt in die Tipprunde und die Dolphins sind, oh Wunder, in Philadelphia kein Favorit. Der Spread liegt bei 2 Punkten auf Philadelphias Seite. Die Phillies sind 2 Punkte Favorit. Also nicht ganz so weit. Ich denke, das ist auch das Kräfteverhältnis, finde ich fair. Das Over und Under liegt bei 51,5. Das ist auch hier, oh Wunder, das höchste wieder mal. Die Dolphins, ja, sind ja jetzt inzwischen dafür bekannt, irgendwie viele Punkte zu scoren, und die Defense ist dafür bekannt, viele Punkte zuzulassen. Die Eagles können offensiv den Ball bewegen und die Defense lässt ab und zu mal Punkte zu. Dementsprechend 41,5. Micho, wie sieht der Spread am Ende aus? Und Over-Under 51,5.
Knappes Spiel, sehr knappes Spiel. Ich gehe beim Spread mit 2 Punkten, und zwar tatsächlich, weil wir die Line of Scrimmage so deutlich verlieren werden, bin ich da ganz knapp bei den Eagles, aber weniger als der Halbvorteil. Und ich bin dementsprechend beim Over. Also ich glaube, dass es dann doch diesmal ein punktreiches Spiel wird, auch wenn die Defense der Eagles ein bisschen dominieren wird.
Alles klar, Carsten.
Schwierig. Also beim Spread bin ich das ist der Heimvorteil. Also es ist ein 50-50-Spiel, ne? Brauchen wir nichts drüber zu sagen. Wäre es ein Punkt mehr gewesen, 3, wäre es eng geworden, aber ich glaube, mit einem Field Goal können wir gewinnen. Mit einem Field Goal geht's. Ja, dann bin ich bei den Eagles. Over-Under ist ja auch schon relativ hoch. Klar, kann natürlich ein Shootout werden. Logisch. Wäre natürlich auch sehr unterhaltsam. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass mit einer noch ein bisschen stotternden Eagles Offense, wie gesagt, da ist ein bisschen ein Wurm irgendwie drin, und mit der D-Line, dass es dann gar nicht so ein Shootout wird, sondern vielleicht doch eher auch ein bisschen zwar spannend, aber doch etwas zäher zugeht. Von daher gehe ich mal ins Under.
Oh, ja, das ist immer das, was mir, wenn ich mal wieder auf den Moment komme, einen Wettschein auszufüllen, das ist immer das, was mir das genießt. Ich kann nicht untertippen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Tobi, was sagst du denn? Also ich meine, wie hoch gewinnen die Dolphins? Weil du tippst ja, du kannst ja nicht gegen. Dementsprechend, wie hoch und wie viele Punkte?
Ich würde tatsächlich mich dem Under nicht anschließen. Es werden nicht wesentlich mehr Punkte werden. Also ich sehe da, weiß ich nicht, sowas um die 27, 28 Punkte auf beiden Seiten. Wird ein absoluter Nailbiter, und es werden so viele oder nur Kleinigkeiten dieses Spiel entscheiden können, dass ich tatsächlich den Spread bei 1 setze. Ganz enges Ding.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Vergebener Extrapunkt am Ende des Spiels kann den Unterschied machen. So, jetzt komme ich wieder als Spielverderber. Ich schaue mir immer meine Prediction an. Diese Prediction war bisher bis auf Spieltag 1 korrekt. Gut, das war auch alles vielleicht ein bisschen obvious, aber never mind. Ich sage natürlich, dass die Eagles gewinnen. Einfach weil ich die Eagles, und ich glaube zwar, dass wir mithalten werden, und ich glaube nicht, dass es so eine Niederlage wegen den Bills wird. Ich glaube aber, dass die Eagles dadurch, dass sie eben auf beiden Seiten vermutlich die Line of Scrimmage gewinnen werden, auch wenn die Starting Line bei den Eagles in der O-Line nicht ganz gefestigt sein sollte aufgrund von Ausfällen, eine Chance haben. Ich glaube aber, dass das Battle dort an die Eagles gehen wird, und dann wird es, ich sag mal plus 5. Also ich glaube nicht, dass es mehr als ein Touchdown wird am Ende, aber ich glaube schon, dass die Eagles das machen werden und dann quasi wieder einen Sieg vor uns sind, was für die Standings null Bedeutung hat. Aber es ist ein Spiel von 2 5-1 Teams. Dementsprechend auf Augenhöhe sehe ich das Ganze auch. Und Over-Under, ich kann mir schon vorstellen, dass es knapp über das Over geht. Ob beide Teams jetzt irgendwie 35 Punkte machen, das glaube ich dann doch nicht. Man könnte vielleicht so 56 Punkte. Da würde ich schon sagen, das können wir sehen. Und dann schauen wir einfach, was passiert. Jetzt könnt ihr natürlich ausrechnen, wie ich das Spiel tippen würde, weil ich Zahlen genannt habe. Aber das bleibt für unsere Mathe-Genies dort draußen. Wunderbar. Dann haben wir quasi das Programm abgeschlossen. Gibt es noch etwas, was wir sagen wollen? Eine Sache gibt es, diese haben wir leider nicht mehr in die Review reinbekommen, News. Und die News, da geht es um einen Vertrag. Ich denke, Tobi, deswegen hebst du schon deine Hand. Jason Sanders, Vertrag haben wir restrukturiert.
Jason Sanders, Vertrag restrukturiert. Man kann jetzt natürlich spekulieren, dass das hinsichtlich der in den nächsten 14 Tagen endenden Trade-Deadline nochmal neues Kapital geben könnte. Man kann aber auch einfach sagen, wir nutzen das als Rollover ins nächste Jahr. Das Cap ist relativ eng getaktet bei den Dolphins. Von daher nimmt man gerne mit. Und das war nicht der Grund, weswegen ich die Hand gehoben habe.
Oh, okay. Was ist denn der Grund?
Ich habe, weil ich ja die Einführung quasi auch im wahrsten Sinne des Wortes verpennt habe heute, noch einen Shoutout zu tun an unsere sehr zahlreich vertretenen Zuhörer und unsere teilweise sehr kurios auch in der Welt vertretenen Zuhörer. Erster Shoutout geht an den Christian aus aus Brandenburg. Er wohnt nicht in Berlin, er arbeitet nur in Berlin, er wohnt in Brandenburg, mit dem ich zusammen auf der Fanreise war und der ein absoluter Die Hard Dolphins Drive Fan ist. Mit dem habe ich mich in Miami am International Airport unterhalten. Wir saßen da in so einer Sitzecke, kommt ein etwas größerer Herr auf uns zu, setzt sich neben uns, hört uns beim Reden zu und nach anderthalb Minuten sagt er, du sag mal, deine Stimme kenne ich doch. Du bist doch der Podcaster vom Dolphins Drive. Also, Micho, Rico, wir sind mittlerweile so fame, dass man uns sogar in Miami am Flughafen erkennt. Oh. Die Herren wollte ich nur mal grüßen.
Oh. Oh. Nee, oh, das fühlt sich komisch an zu sagen, dass man fame ist.
Es ist auch Tobi, eher ironisch
Tobi,
gemeint.
Tobi, du bist fame. Du bist erkannt worden. Wir stehen da in Ehrfurcht von Abstand hinter dir.
Ja, ja, natürlich.
Oh, ich liebe es. Ich liebe es. ja, ich dachte gerade erst so, als du mit der Geschichte anfingst, weil du in der Vorschau halt nicht darüber oder in der Vorgespräch nicht gesagt hast, um wen es geht, dachte ich erst so, hallo Mama, Papa, ich bin im Fernsehen, hallo. Deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, als du angefangen bist. Aber ja, verrückte Geschichte. Cool, also verrückt. Ja, ich hoffe ja, also den einen oder anderen, die ein oder andere, wir haben ja auch ZuhörerInnen, dementsprechend auch Grüße da an die Damenwelt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir viele Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch in Frankfurt begrüßen dürfen. Tobi, das war eine von zwei Geschichten, glaube ich, ne?
Nee, ein abschließender Satz dazu nochmal, weil wir aus Spaß darauf gekommen sind. Also nein, es ist nicht geplant, dass wir Autogrammkarten machen. Nein, wir werden keine Autogrammstunde in Frankfurt abhalten.
Natürlich nicht. Also nein, es wird keine Autogrammkarten geben. Natürlich unterschreiben wir alles, was ihr unterschreiben haben wollt. Natürlich. Na, Quatsch. Wer kommt denn auf so eine Idee? Oh, komisch. Lassen wir das Thema bitte. Oh, das fühlt sich echt komisch an. Aber gut, gibt's sonst noch was? Tobi, Micho, habt ihr sonst noch was, was ihr bereden möchtet?
Nö.
Carsten, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest?
Nein, außer, dass ich auch in Frankfurt sein werde und ihr gerne ein Autogramm von mir haben könnt. Nein, Spaß.
So. natürlich.
Nein, also wenn ihr da Location und so weiter alles festgezurrt habt und so, lasst doch mal wissen. Vielleicht trifft man sich mal auf ein kaltes Getränk. Würde mich freuen.
Sehr, sehr gerne.
Das können wir machen. Und ansonsten würde ich sagen, auf ein geiles Spiel am Monday Night. Keine Verletzten. Gute Spannung. Freue mich.
Ja, wir freuen uns auch. Und zum Thema Frankfurt, also dort werden die Dolphins-Fans, das ist zwar keine rein Dolphins-Veranstaltung, es ist Open House, aber das Louisiana in Frankfurt wird auf jeden Fall zu einer Football-Bar umdekoriert werden. Und die Dolphins werden sich dort auch engagieren. Also da auch nochmal alle natürlich herzlich eingeladen. Carsten, du natürlich auch. Und dann möchte ich auch noch mal ganz großes Dankeschön sagen, Carsten, an dich, dass du hier dir die Zeit genommen hast, hier Rede und Antwort zu stehen. Und ich hoffe, dass du den Micho dann morgen, also bei euch im Podcast, natürlich ordentlich grillst.
Nein, das werde ich natürlich nicht tun. Denn wir wollen Insights haben vom Micho und die wird er uns bestimmt geben. Das freue ich mich natürlich auch drauf. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. War launig bei euch. Von mir aus können wir öfter gegeneinander spielen. Ist ja relativ selten. Also von meiner Seite gerne wieder.
Müssen wir dann diese Saison leider im Super Bowl gegeneinander spielen.
Auch das, ärgerlich. Auch da habe ich nichts dagegen.
Ärgerlich, dass es ausgerechnet das Spiel dann ist. Aber gut, da kommen wir, glaube ich, alle mit klar. Aber ja, damit ist die Sache wieder rund. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht, endlich wieder hier Full House zu haben. Micho ist nicht alleine. Micho allein zu Hause sozusagen, sondern alle wieder dabei. Und damit, ja, wie gesagt, ihr findet den Link zum Podcast der Philadelphia Eagles Germany in den Shownotes. Da findet ihr dann auch die Folge mit Micho. Da könnt ihr dann natürlich, solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Klar wird das ein oder andere bekannt sein, aber manchmal kommen die Leute auf Fragen, die man selber nicht hatte und denkt sich so, wie beantwortet der Micho das jetzt wohl? Dementsprechend hört da auf jeden Fall rein. Lasst ein Follow bei den Jungs da, weil Support ist kein Mord und dementsprechend ist das immer eine gute Sache, auch einen Follow dazulassen. So, und damit ist die Geschichte ja vorbei. Es hat wieder super viel Spaß gemacht und Carsten hat schon richtig gesagt, auf ein richtig, richtig gutes Spiel und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.